Hot Cannstatt, der Main VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
Das ist aber ein sehr guter Ball. Und auf Leveling. Wunderbar gespielt. Attila Stiller. Ja, und auf abseits verdächtig. Chris Führig. Sie spielt weg. Und macht das 2-0. Mittelstädt. Ja, schaut. Da geht doch was auf. El Canus.
Der VfB Stuttgart besiegt den Hamburger SV mit 4-0, springt auch aufgrund der Tore in der Bundesliga-Tabelle auf den dritten Platz, hat jetzt 5 Punkte Vorsprung auf einen Nicht-Champions-League-Platz. Und über diese schöne Entwicklung sprechen wir an diesem sehr frühen Donnerstagmorgen in gewohnter Runde mit Felix Mahler. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Und mit einem Philipp Meisel.
Ich springe von Level zu Level zu Level.
Ja. Da sieht man übrigens, der große Unterschied hatten wir gerade in unserem ungefähr einminütigen Vorgespräch, das wir hatten. Aufnahmen sehr früh morgens sind für Felix und mich noch ein bisschen Herausforderung, weil wir ein bisschen in den Tag reinkommen müssen. Der erste Kaffee muss noch schmecken, die Stimme muss geölt werden, während ein Philipp Meisel einfach schon seit 2 Stunden wach ist, Ansagen gemacht hat an die Kids und voll dabei ist. Ach, ich freue mich auf die Runde mit euch.
Die Meiselbande marschiert heute Morgen, sage ich.
Wir haben für euch da draußen natürlich nicht nur den Rückblick auf das erfolgreiche Heimspiel gegen den HSV. Wir haben auch einen NLZ-Part. Wir blicken auf das, was dann in der nächsten Woche passiert. Vor allem, das wird einen Riesenpart einnehmen, denn in dieser Folge nehmen wir nicht nur den Südgipfel am Sonntag mit, wenn der VfB Stuttgart beim FC Bayern gastiert, sondern besprechen auch schon, soweit es uns möglich ist, das Pokal-Halbfinale. Es ist noch eine Weile hin, ich weiß, aber wir können es kaum erwarten und auch aufgrund dessen, dass wir in der nächsten Woche ein bisschen unpässlich sind, nehmen wir einfach dieses Heimspiel gegen Freiburg einfach auch schon mit in diese Folge rein. Zuerst mal würde ich aber von Philipp Meisel gerne wissen, wie es denn nach langer Zeit mal wieder war, nicht dienstlich im Stadion des VfB Stuttgart ein Bundesligaspiel gesehen zu haben.
Großartig. Ja. Es hat mein Herz erwärmt. Ja. Ich hatte wirklich großen Spaß. War überall und nirgends im Stadion. Wenn das mich, sag ich mal, ein bisschen bewegt innerhalb der Cannstatter Kurve, war auf meinem alten Platz, der in der Nähe ist, dessen, der tatsächlich auf dem Ticket steht, das ich seit Jahren besitze, aber kaum mehr nutze. Und dann aber auch mal Oberrang und in dem zentralen Bereich quasi oberhalb des Kommando Cannstatt, aber noch im Unterrang, ja, wo so schon so Sitzplätze sind, aber ja.
Da, wo ich bin.
Genau, wo wir waren uns ganz nah, Felix, ohne uns gesehen zu haben. Und da sitzt natürlich keiner, logischerweise, aber de facto sind Sitzplätze. Ja, war gut. Ich der Choreo gehalten und so weiter, also wie das sich da gehört. Am Anfang, wie gesagt, ganz unten gewesen, erste, zweite Reihe. Und dann hast du natürlich das Ding in der Hand gehabt. Und was mir einfach gefehlt hat, weil du das von oben nicht ganz so mitbekommst, wenn so eine Kurve hat ja, die lebt ja, ja, und die lebt natürlich auch vom Spiel, von dem, was vor ihr passiert. Und du kriegst es natürlich nirgendwo so direkt mit, wie wenn du da drin stehst, also wenn sich der Roar aufbaut, wenn keine Ahnung, eine schlechte Phase da ist, die dich so ein bisschen hemmt, und dann fängt alles um dich rum an zu moppern und zu meckern, ja. Und das war schon gut, das mal wieder miterleben zu dürfen nach langer Zeit. Ich glaube, mein letztes Spiel war Mönchengladbach, also das erste Saisonspiel, und seitdem nicht mehr. Und ich meine, so ein ganz kleines bisschen vermisse ich natürlich schon die Zeiten von damals, in Anführungszeichen, ja, wo du das noch alle paar Tage haben konntest, bevor du halt in diesen Job gegangen bist. Ja.
Die Liebe höret nimmer auf, Felix.
So ist es, genau.
Du bist, das hört man bei Philipp raus, das hört man aber, glaube ich, auch bei uns raus. Du bist auch dabei gewesen, hast auch schon Impressionen von der Choreo auch bei dir auf deinen Kanälen publiziert. Wie fandest du es? Ich fand es tatsächlich sehr stimmungsvoll, generell auch von beiden Kurven. Das sind übrigens Spiele, die halt nur so Partien wie VfB, HSV ermöglichen können, dass du zwei Choreos hast. Auch das, was die Gästefans abgezogen haben, fand ich stark. War schon gut, ne?
Ja, das ist halt Bundesliga pur und das kann selbst ich mit meinen jungen Jahren sagen, wenn der HSV kommt. Deswegen hatte ich ja auch so eine große Lust auf das Spielen, auf die nächsten Wochen, die da kommen, wenn dann auch Bremen und so Vereine noch herkommen. Und die Choreo war überragend, vor allem, weil es unangekündigt war quasi. Also es gibt ja oft mal Anlässe oder heute könnte vielleicht was kommen oder heute ist ein großer Spieltag. Es war ein ganz normaler Sonntagnachmittag gegen den HSV, eigentlich mehr oder minder. Und dann packt der VfB eine aus, dann packt der HSV eine aus. Auch das ist nochmal was zu loben ist, gerade auswärts noch auf Sonntag 17:30 eine Choreo mitzubringen. Das war schon ein großes Kino, den Auswärtsvlog voll gemacht, auch wenn wir alle wissen, dass die Gästepreise beim VfB auch nicht so niedrig sind. Und das hat alles schon von Beginn an dazu beigetragen, dass es ein stimmungsreicher Abend war.
War SKS auch, ja. Also das fand ich auch bemerkenswert, dass es ist jetzt mal nicht Schwabensturm, mal nicht das Kommando, sondern eine andere der großen Gruppen, ja, die das Ding dahin gezimmert hat und dann eben noch mit diesem wunderschönen Motto und dem ja Königs der Grabkapelle auf dem Rotenberg als zentrales Motiv, und das ist schon schick gewesen, ja.
Ja, mein Nebensitzer, als er dann gesehen hat, was da sozusagen passiert, hat direkt gesagt, das hänge ich mir als Poster ins Zimmer auf. Also das hat die Leute auch berührt, das war schon cool.
Leider haben wir das nicht in der gebührenden Breite bei uns auf den Kanälen gespielt, aber ja, so ist es halt manchmal, weil die Choreo war wirklich, wirklich, auch in ihrer Schlichtheit,
ja,
einfach überzeugend und im Gesamtbild überragend. Das ist schon
und trotzdem,
sehr, 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 sehr ordentlich gewesen da.
Ja. Und trotzdem imstande, einfach Gänsehaut zu erzeugen bei den Fans.
Natürlich.
Im Stadion, auch bei den Zuschauern vorm Fernseher. Das ist schon tatsächlich wirklich, wirklich gut. So viel zum Atmosphärischen. Um den Übergang ins Sportliche zu schaffen, habe ich 45 Sekunden, und mehr sind es in dem Fall wirklich nicht, 45 Sekunden Sebastian Hoeneß für euch. Das ist nämlich seine Ausführung bei der Pressekonferenz nach dem Heimspiel. Bitteschön.
Ich mach's recht kurz. Ich denke, dass wir heute ein wirklich gutes Spiel gezeigt haben. Von Anfang an sehr druckvoll gespielt haben. Vielleicht gerade in der Anfangsphase noch nicht die klaren Chancen gehabt haben. Aber dann im Laufe des Spiels auch dort immer klarer wurden. Hatten vielleicht als kleiner Kritikpunkt in der Anfangsphase ein, zwei Ballverluste, die zu Kontern geführt haben, die vielleicht auch besser ausgespielt werden können. Ansonsten haben wir auch sehr sehr gut verteidigt, sehr diszipliniert gespielt und am Ende ja völlig verdient gewonnen. Auch noch nicht so oft passiert, aber wir haben 4-0 gewonnen und trotzdem fühlt sich so an, als hätten wir vielleicht sogar ein bisschen zu wenig Tore geschossen. Und das zeigt schon mal, dass es ein gutes Spiel war.
Der VfB-Trainer in der ersten Ausführung bei der Pressekonferenz, so kurz wie nie, kann mich nie dran erinnern. Normalerweise haut er immer in 2 Minuten, 3 Minuten raus und geht die einzelnen Szenen durch. Ist das vielleicht schon, Felix, ein Grund oder möglicherweise ein Ausdruck dessen, dass es zu dem Spiel so viel gar nicht zu sagen gibt, obwohl es ja erfolgreich war? War der VfB gut, war der HSV schlecht? So richtig wusste man das nicht, ne? Aber es war einfach eine klare Sache.
Ja, das war eigentlich vom Beginn an klar und das war auch gut zu sehen. Das haben sie gerade gegen Wolfsburg auch geschafft, aber jetzt ja irgendwie seit neuestem mit den Gästeteams den neuen Move haben des Seitenwechsels. Und das sind nicht nur Teams wie Hoffenheim und Wolfsburg, die dafür bekannt sind, jetzt auch Dortmund, jetzt auch der HSV. Und dann muss halt das Spiel direkt schon früh entscheiden und sagen, komm, wurscht, dann machen wir halt auf unsere Kurve schon das Spiel klar in Halbzeit 1. Und das haben sie mehr oder minder geschafft. Mit den auch schön ausgespielten Toren vom HSV kam nicht viel. Ich habe viel Ärgernis gelesen beim HSV, gerade online aus der sogenannten Community, sage ich mal. Da läuft es ja gerade generell nicht so rund, denn auch noch vom Nordderby. Also ich würde schon eher sagen, dass der VfB einfach gut war, aber gleichzeitig beim HSV auch nicht so viel zusammenlief. Und damit kam halt ein Spiel durch, das eigentlich nie große Gefahr gelaufen ist, irgendwie zu kippen.
Ich glaube, dass man schon gesehen hat, dass Spieler wie Vuškovic und Muheim gefehlt haben und dass auch so ein Capaldi erst spät eingewechselt werden konnte. Wir wissen natürlich nicht, wie das Spiel ausgegangen wäre mit diesen Akteuren, aber irgendwie, Philipp, hatte ich den Eindruck, so Gegenwehr war gleich null. Die haben es ein bisschen über sich ergehen lassen, die Hamburger, oder waren einfach auch hilflos in manchen Momenten und hatten gar keine Luft zum Atmen. Das war schon erstaunlich.
Ja, aber ich glaube, das lag weniger an ihnen selbst.
Sondern mehr am VfB.
Einem sehr, sehr ordentlich spielenden VfB Stuttgart. So, ja. Das, was ich gesehen habe, und mir dann im Nachgang nochmal angeschaut habe, das war ein relativ kompromissloser Auftritt, ja, wo du eigentlich nur zwei Dinge negativ anmerken kannst. Einmal Scoring, ja, so ein, zwei, drei Hütten mehr hätten deinem Torverhältnis natürlich schon gut getan und die waren drin. Und das Zweite ist halt, ich verstehe es zum einen, dass ein Platzhirsch und Nummer 1 Stürmer sich durchsetzt gegen den designierten Elfmeterschützen. Also ich verstehe es, den Prozess, der da abläuft, ja, aber ich finde es nicht gut, weil es dem mannschaftsinternen der Chemie nicht gut tut. Und wenn du dann halt noch verkackst, dann ist das sozusagen the icing on the cake. Ich fand das nicht gut, was Undaf da gemacht hat. Zumal Mittelstädt ein Monsterspiel hingelegt hat insgesamt und super gut drauf war und seine bisherigen Strafstöße halt überhaupt keinen Interpretationsspielraum lassen. Ja, ich habe auch in anderen Mannschaften in dieser Saison in der Bundesliga noch keinen klareren, präziseren, sichereren, schlussendlich besseren Schützen gesehen. Und wenn es einfach diese klare Hackordnung gibt, dann ist die zu respektieren, auch von einem Dennis Undaf. Und das ja, fand ich einfach nicht gut. Und ich hoffe, dass da im Nachgang, gleich Christian, eine mehr oder minder deutliche Ansage gemacht wurde, ja, intern. Die ja. Darf dann da auch bleiben, ja, aber ich hoffe, die gab's.
Ja, glaube ich auch. Ich würde, also weil du jetzt einfach schon direkt den die Elfmeterszene angesprochen hast und natürlich das ein Thema ist und wir auch direkt auch schon, auch im Stadion hast du direkt gemerkt, das wird natürlich ein Thema, würde ich trotzdem nicht, auch weil es zum Kontext meiner Meinung nach des Spiels gehört, ganz kurz nochmal drauf eingehen, wie gut der VfB nochmal war, das würde ich gerne bekräftigen.
Ja, das steht außer Frage. Also die konnten sich das leisten.
Meine These ist, die ist hypothetisch, ich werde das Gegenteil nicht beweisen können, aber Maxi Mittelstädt hatte halt schon sein Tor. Ich glaube...
Ja, okay, auf den bin ich nicht gekommen.
Ich glaube, dass Maxi Mittelstädt den Elfer nimmt, wenn er nicht vorher schon sein Tor kriegt und auch wirklich nicht auch schon so ein überragendes Spiel macht. Weil ich finde, wir haben natürlich, ich glaube, Angel Stiller hat, glaube ich, von uns eine 1-5 gekriegt, völlig zu Recht, war ein Riesenspiel gemacht. Grüße an Luke Littler an der Stelle. Aber Maxi Mittelstädt war für mich überragend, hat sich sein Tor verdient. Ich finde ihn generell, also er gefällt mir generell in den letzten Wochen von seinem ganzen Impetus her, von seiner ganzen Einstellung her, dann auch dieses sich einfach mal aus der zweiten Reihe das Ding zu nehmen, wie er dann noch gesagt hat, ne, aus der Familie hat jemand gesagt, schieß doch einfach mal und dann hat er das gemacht, der Ball wird abgefälscht und geht rein. Und um das nochmal zu bekräftigen, was du gesagt hast, Philipp, die Elfmeter, die Maxi Mittelstädt bisher geschossen hat, waren sensationell. Er hat in, glaube ich, nahezu allen Strafstößen, die er geschossen hat, den Torhüter verladen. Aber selbst wenn bei diesen Elfmetern der Torhüter in der richtigen Ecke gewesen wäre, hätte er den Ball nicht gehalten, weil die meisten so präzise geschossen sind, dass sie einfach in dieser Innenseite des Netzes landen. Und ja, als ich dann gesehen habe, dass Dennis Undaf sich den Ball nimmt, hatte ich weiß nicht, ich habe eigentlich gewusst, der geht nicht rein. Schon davor. Ich habe nur eher, Felix und ich, wir haben ein bisschen gechattet noch am Sonntag, Montag. Ich war ehrlich gesagt nur froh, dass wenn er ihn schon verschießt, dass er ihn wenigstens mit voller Überzeugung verschießt und ausrutscht. Das ist natürlich ein Moment im Spiel ist, der jetzt sportlich zum Glück nicht der wichtigste war und mir für persönlich ganz wichtig, dass es keine Rückgabe und kein Panenka waren, weil dann hätten wir ein wirkliches Thema. So finde ich,
kann man das Spiel nicht ins Gewicht. Ich finde es trotzdem, wie gesagt, ich weiß aber einfach auch, was für Prozesse da innerhalb einer Mannschaft ablaufen, ja. Und das ist nicht in Ordnung und
ja. Sollte vielleicht nicht nochmal passieren, einigen wir uns
darauf. Genau.
Und wir wissen, dass ein Julian Nagelsmann jubelschreiend im Wohnzimmer stand. Also dass die ganzen Memes kamen auch nur dadurch, also auch dafür gar nicht mal so verkehrt. Und
der Felix hat wie ich 50+2 gehört am Anfang dieser Woche. Ja.
Aber ja, das ist zum Glück fällt sich ins Gewicht und es ist ja schon wieder so ein kleines Luxusproblem, über das wir reden, wenn man bei einem 4-0 davon spricht, dass das Ding auch hätte 6-0 ausgehen können. Bei dem Mittelstädt-Tor muss ich aber sagen, dass mich das zumindest als Stadiongänger, auch gerade nach so einem Spiel gegen Dortmund, gefreut hat, dass so eine Gurke auch mal reingeht. Ja. Weil das ist auch so ein Manko beim VfB, für mich zumindest, dass halt viel zu selten mal abgeschlossen wird, dann ist wieder Handball um 16er und Ball ins Tor tragen. Die können solche Geschenke oder solche abgefälschten Gurken nicht passieren, wenn du nicht abziehst. Und deswegen fand ich das auch in der Hinsicht ganz nett, auch bei Bilal dasselbe, auch wenn das ein bisschen noch schöner war, unter die Latte abgefälscht. Aber das sind halt so Themen, die der VfB...
Die schönere Gurke,
oder? Die schönere Gurke, richtig. Aber wie gesagt, du musst Gurken auch erzwingen.
Du musst Gurken auch erzwingen.
Das, Sendungstitel.
Wir können eigentlich nicht mehr weitermachen. Das ist ja überragend. Nee, aber sehe ich genauso. Und das ist ja genau das, dass der VfB trotz dieser wahnsinnigen Überlegenheit und der Einschussgelegenheiten und 1 gegen 1 und Elfmeter und was nicht alles. Und die Gurken sind am Ende diejenigen, die reingehen. Und deswegen ist das klare Zeichen, einfach auch mal probieren. Ja, und das muss die Lehre sein aus diesem Spiel.
Ich hatte noch oder hätte noch eine schöne Geschichte zum Spiel gerne kurz mit euch besprochen, und die fand beim Gegner statt. Mhm. Daniel El-Fadli, Saisonbeginn gesetzt neben Vuskovic, dann lange raus, auch verletzungsbedingt. Jetzt seit Wochen mal wieder sein erstes Spiel gemacht, natürlich 4 Stück gefressen, als zentraler Abwehrspieler schwierig, aber die Geschichte von dem Kerl finde ich einfach so speziell und so gut. Der kommt aus Leonberg, ja, ist hier in der Region groß geworden, hat sich wirklich hochgearbeitet über Eltingen, Rudesheim, Nöttingen, Aalen, ja, hat irgendwie niemals beim VfB gespielt. Muss man auch erstmal schaffen, also dieses Grundstück hier aus der Region zu kommen und nie in Cannstatt gewesen zu sein. Dann Magdeburg, jetzt HSV, Profidebüt mit 25 erst, jetzt ist er 29. Und hat zum ersten Mal sogar in all den Jahren gegen den VfB gespielt. Ich habe extra geguckt in seiner Bilanz. Ich habe 2 Spiele gegen den VfB 2 gefunden mit Aalen vor x Jahren. Aber gegen den großen VfB Stuttgart noch nie gespielt. Jetzt das erste Mal. Die Tribüne wahrscheinlich voll gewesen mit Familienangehörigen. Und das ist eine tolle Geschichte. Sowas mag ich. Sowas, auch das berührt mein mittlerweile relativ abgestumpftes Herz, was Fußball angeht. Und das ist schön, dass er dann da dieses Spiel bekommen hat. Ich hoffe, er bekommt noch viele weitere, auch wenn das jetzt am Sonntag nicht unbedingt gut ausging für ihn und seine Kamera.
Ja, und ich darf vorwegnehmen, ich glaube, da sind wir uns einig, das Spiel VfB gegen HSV darf es gerne in der nächsten Saison wieder geben. Ja,
auf jeden Fall.
Ja, ja. Dann spielen wir von den Jingle, bitteschön.
Der Mein VfB Abschlussbericht. Hier gibt's die Zahlen zum Spiel.
Und übergeben einem Herrn Felix Mahler das Wort, der uns sagen kann, wie deutlich die Zahlen waren zu dem Spiel. Ich glaube, der XG-Wert ist wahrscheinlich riesig, aber die Tore an und für sich entstammen ja aufgrund der Gurken gar nicht dieser XG-Werte, gell?
Ja, aber er ist hoch und die Daten sind noch relativ eindeutig, und damit steigt mal ein. Expected Goals direkt 3,23 zu 0,69. Das ist der höchste VfB-Wert dieser Bundesliga-Saison. Der viertniedrigste der Gegner, geteilt mit Bremen, wenn wir beim Nordderby sind. Schüsse aufs Tor 11 zu 6. Das ist auch der geteilt zweithöchste VfB-Wert mit dem Spiel gegen Frankfurt. Einem 3 zu 2. Großchancen 7 zu 0. Also das ist eine Ansage, die uns Fortmop hier durchgibt. Und auch der geteilt höchste VfB-Wert mit dem Spiel in Augsburg und nochmal gegen Frankfurt. Und Hamburg ist damit das Team Nummer 6, das gegen den VfB ohne Großchance blieb. 58-42% Ballbesitz, 547-299 Pässe, Passquote 85-75% und 8-2 Ecken, also einige beim VfB, auch im Datenvergleich. Laufleistung 111,64, 110,05 Kilometer. Das ist der zweitniedrigste VfB-Wert und mit Abstand, ich glaube 4 Kilometer Abstand, der niedrigste Wert der VfB-Gegner. Das hat es einfach nicht gebraucht in diesem Spiel und war damit auch das laufunintensivste VfB-Spiel dieser Bundesliga-Saison. Muss man trotzdem natürlich sagen, ohne rote Karte ist das schon relativ niedrig, aber das hat das Spiel nicht gebraucht. 164 zu 163 Sprints, sehr ausgeglichen. Und wir hatten ja auch das Thema, dass beide Teams top in der Zweikampfquote sind. Auch da wieder der VfB sehr stark gewesen. 116 zu 78 gewonnene Zweikämpfe, also eine deutliche Geschichte gewesen. Und 10 zu 13 begangene Fouls. Wir haben immer noch ein paar weitere Geschichten zum Spiel und heben nochmal Mittelstädt hervor, hat sein 5. Saisontor gemacht und damit genauso oft getroffen wie in seiner gesamten Bundesliga-Karriere zuvor. 10 Saisons waren das, unter anderem bei der Hertha beim VfB. Und ja, auch da, wie gesagt, beim nächsten Spiel gerne wieder die Elfmeter schießen. Der HSV verursachte bei dem Thema Elfmeter in seiner langen Bundesliga-Historie in einer Spielzeit noch nie zweistellige Anzahl an gegnerischen Strafstößen. Jetzt schon Nummer 10 gewesen. Und auch hier schon ein bisschen einleitend fast Richtung München. der VfB spielt unter Hoeneß dieses Jahr ein überragendes Jahr, ein überragender Jahresstart bisher, 14 Spiele, 30 Punkte, nur Bayern und Dortmund mehr. Und der VfB hat bisher in der Rückrunde die wenigsten Gegentore kassiert, damit auch an Leipzig wegen Torverhältnis vorbeigezogen. Und weil wir die Rechnungen ja oft gerne machen, wir haben jetzt noch 15 Punkte Abstand oder 15 Punkte, die noch zu spielen sind. 14 Punkte und 22 Tore Vorsprung sind es aktuell auf den ersten nicht-europäischen Platz, Frankfurt auf der 7. Also ich glaube, wir können uns darauf einstellen, dass es zumindest Stand jetzt mindestens in der Conference League wieder auf die Reisen geht.
Oh, Conference League, da wird ein Philipp Meisel direkt hellhörig. Aber ich glaube, die wird es nicht werden. Ja. Nee. Wir können aber tatsächlich, danke Felix, noch einmal ganz kurz den Rundgang wagen durch die Bundesliga, denn es sind ja nur noch 5 Spieltage, einfach mal zu gucken, was die Konkurrenz so gemacht hat. Natürlich, wie zu erwarten war, verliert Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen. Wenn sie mal gewinnen dürfen, machen sie es natürlich nicht. Ich bin übrigens gespannt, Borussia Dortmund gastiert am kommenden Wochenende in Sinsheim. Auch da sehe ich ein gewisses Ergebnis schon auf uns zukommen. Jedenfalls Leverkusen holt einen Dreier, Leipzig holt einen Dreier, ist punktgleich mit dem VfB. TSG Hoffenheim holt noch einen Punkt in der Fuggerstadt. Das ist tatsächlich ganz, ganz spannend. Momentan punktgleich, wie gesagt, mit Leipzig. Die Leipziger, die nach dem 0-1 in Stuttgart ganz gut in Fahrt gekommen sind, halten damit mit dem VfB. Leverkusen hat jetzt schon und Hoffenheim 5 beziehungsweise 6 Punkte Rückstand. Vier beziehungsweise 5 Punkte Rückstand, so muss man sagen. Mathematik ist noch nicht meine große Stärke um 8.30 Uhr. aber es ist jedenfalls ein Spiel und noch mehr. Und ich glaube, das ist nicht schlecht, gerade vor dem Hintergrund dessen, wenn wir uns das Restprogramm des VfB anschauen, Philipp, München, dann Bremen und dann kommt dieser Dreierpack der Mannschaften, die auf den Plätzen 5, 6, 7 stehen. Also Leverkusen, Hoffenheim, Frankfurt. Da hast du quasi direkte Duelle ausschließlich bis zum Schluss.
12 Punkte. Mindestens.
So, danke.
Da siehst du, wer morgens einfach schon zur Mathematik fähig ist.
Mich? Nein, also ich bin überzeugt davon, dass der VfB Stuttgart das sehr gut machen wird. Punktetechnisch, ergebnistechnisch. Und ich habe es die Tage, ich glaube es war sogar am Sonntag, mit irgendjemand drüber gesprochen. Gibt's ein geileres Restprogramm, bitte?
Nee, super.
Was gibt's geileres, als jede Woche ein Brett zu haben? Jetzt 6 Spiele noch mit dem Pokal, es sind 6 Bretter. Liefern, 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 liefern. Die größtmögliche Hürde, ich finde das total geil. Ich mach das an, ich kann das gar nicht anders sagen. Es gibt nichts Schlimmeres, wie eine Saison zu Ende spielen zu müssen, wo du ab dem 30. Spieltag nur noch selbst um die Ananas kickst, um die goldene und deine Gegner auch. Es gibt nichts Schlimmeres. Dann kannst du ja gleich nach Hause gehen, kannst du gleich an den Strand liegen, was weiß ich. Aber das ist doch einfach geil. Ja, jede Woche auf das Messer schneide und wir wissen doch alle, dass die Bundesliga mittlerweile eigentlich nur noch 17 Plätze hat, weil der erste weg ist. So, ja. Und du kannst sogar noch Top of the Pops werden, also der Beste des Restes, du könntest den zweiten Platz sogar noch kriegen und hast in diesem Top-Segment Platz 2 bis 6 alle Arten von Konstellationen sind noch drin, das ist doch total geil. Also ich freue mich da drauf und ich, wie gesagt, ich sag's nochmal, VfB holt 12 Punkte.
Ansage.
Und er spielt noch 7 Spiele, nicht noch 6.
Entschuldigung, ja.
Wir machen eine kurze Pause. Und sind gleich wieder für euch da mit einem Rundgang durchs NLZ. Werbung.
Christian, du kennst das doch sicher auch.
Was denn, Philipp?
Du hörst deinen Lieblingsfußball-Podcast, der Blick auf den Spieltag ist dran und dann plötzlich Werbung. Was machst du?
Na, ist doch klar. Ich checke die Spiele kurz in der App und schaue mir die Wettquoten an.
Und wo machst du das?
Natürlich bei Bet365 Sportwetten, denn die haben super Quoten. Und weißt du was noch?
Nein, aber das wirst du mir sicherlich gleich sagen.
Für alle, die Bet365 Sportwetten noch nicht kennen, Neukundinnen und Kunden können sich aktuell bis zu 100 Euro in Wettcredits sichern. Ihr registriert euch einfach auf Bet365 Sportwetten, zahlt mindestens 5 Euro ein und platziert eine qualifizierende Wette im Wert dieser Einzahlung. Sobald diese Wette abgerechnet ist, werden eure Wettcredits automatisch gutgeschrieben.
Okay, wow. Das wusste ich nicht, aber das schaue ich mir gleich mal an.
Eine Registrierung ist erforderlich. Das Angebot gilt nur für Neukunden. Gewinne schließen den Einsatz von Wettcredits aus. Es gelten die AGB, Zeitlimits und Ausnahmen. Nur für Hörerinnen und Hörer ab 18 Jahren. Bet365 Sportwetten ist erlaubt und steht auf der offiziellen Whitelist der deutschen Glücksspielbehörde GGL. Sportwetten können süchtig machen. Hilfe finden Sie auf buwei.de.
Werbung Ende.
NLZ News. Neues von den Nachwuchsmannschaften.
Zurück mit der Nachwuchsleistungszentrum-Szene, Philipp, in der die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart am Tivoli gastierte und lange sehr gut ergebnistechnisch mithielt, am Ende sich aber doch 1-3 geschlagen geben musste.
Jawohl, ich habe mir das Spiel zu weiten Teilen live reingezogen und dann noch die Zusammenfassung. Also ich muss sagen, es war die erwartet starke Leistung der Aachener. Das hat man im Vorfeld schon gerochen, dass die in der Lage sind, gerade über Wasser zu gehen. Spielen einen Top-Fußball, also es macht wirklich auch Spaß. Das ist guter Fußball, nicht irgendwie Ergebnisse machen und weiter so, sondern einfach richtig schick anzusehen. VfB hat zu keiner Zeit, da ist er da in bei der Musik gewesen und in dieses Spiel so reingekommen, dass er da wirklich ernsthaft an was hätte schnuppern können. Noch dazu diese Kulisse. Ich meine, Alter, du spielst dritte Liga, Samstagmittag, und da kommen einfach fast 22.000 Leute. Und die kommen gegen den VfB 2.
Ist irre.
Die kommen natürlich, also die sind einfach immer da. Der Zuschauerschnitt von Alemannia Aachen liegt deutlich über 20.000. Das ist mehr als Union, Heidenheim, was weiß ich, ja. Von Wolfsburg fange ich gar nicht an, ja. Da stehen zwar immer 25.000 drin, offiziell, die sind halt nicht da, aber die No-Show-Rate ist da halt irrelevant. Und, also das ist einfach ein Brett und man kann ja von Aachen halten, was man möchte. Auch Fanszene, schwierig, da gibt's, ja, brauchen wir jetzt nicht austreten, aber die in der zweiten Liga, also da hätte ich überhaupt keine Schmerzen mit, im Gegenteil, ja. Da hätte ich richtig Bock drauf, sogar. Und, für die dritte Liga, wie gesagt, es ist die größtmögliche Bühne, die du spielen kannst, wenn da jetzt nicht Dresden oder sowas mit drin steckt. Und am Ende, du brauchst die Punkte zum Glück nicht mehr, ja, und kannst jetzt aber halt gucken, dass du dem FC Erzgebirge Aue einmal ordentlich in den Nudeltopf spuckst am Wochenende und dann dürfte die Messe gelesen sein. Und da geht's dann wirklich nur noch um die Ananas für Nico Willig und seine Jungs. Wobei er, wir haben es ja letzte Woche gesagt, ausgegeben hat, wir wollen die beste zweite Mannschaft Deutschlands sein am Ende. Und das heißt, du musst vor Hoffenheim stehen. Und das wiederum heißt, du kannst nicht nachlassen bis Saisonende, weil dann wirst du es nicht tun. Die Hoffenheimer sind auch jederzeit mit ihrem sehr starken Kader in der zweiten Mannschaft in der Lage, da ordentlich noch Punkte zu hamstern und deswegen kannst du nicht ausholen.
Ja, und wenn wir den Pokaltrainer Nico Willig kennen, dann bin ich echt gespannt, ob er es schafft, das auch bei der Mannschaft so durchzukriegen. Aber es ist ein spannender Zweikampf, auf jeden Fall. Hoffenheim ist, das ist wirklich eng. Hoffenheim hat das bessere Torverhältnis. Aber das könnte noch richtig, richtig schön werden. Und wenn du das als Ziel ausgibst, weil du brauchst Ziele, so wie du, also passt ja genau zu dem, Philipp, was du vorher gesagt hast, über um die goldene Ananas spielen, will ja keiner, du willst Ziele haben. Dementsprechend, ich glaube, das erste Ziel ist erstmal, und das finde ich, das wird Nico Willig nicht sagen dürfen, aber wir sagen, Erzgebirge Aue in die Regionalliga schicken, am Sonntag um 16.30 Uhr.
Dann können sie dort ihre Wismut-DNA erzeugen und so weiter.
Ja, no offense, aber...
Und den gibt es ja gar nicht mehr, diese Lehnhardt-Brüder oder was, diese zwei, die sind, glaube ich, gar nicht mehr involviert in den Verein. Das war aber damals, das war schon extrem schräg, als der...
Übrigens wurde deine Tim-Walter-Geschichte, die du in der 400. Folge erzählt hast, die bekam plötzlich große Aktualität wieder nach dem Auftritt des Kollegen vergangene Woche bei der Pressekonferenz.
Er ist halt immer er ist der Mann für die große Show. Ja? Dafür, Tim Walter ist für genau das geboren. Ja?
Schön abgelesen, Philipp.
Normalerweise kommen solche Typen
schön
halt
nicht. Abgelesen, Philipp.
Was?
Nicht so jetzt. Na, das hat er unter anderem einem Journalisten dann vorgeworfen, zu sagen, das ist schön abgelesen, die Frage. Ja?
Ach so, jetzt, ja Gott, Alter, ja gut, jetzt stand ich gerade komplett auf der Leitung. Ja, nee, aber also, ja, es ist, man darf natürlich auch dazu sagen, ja, dieser Clip, der dann viral ging, der ist halt schon so geschnitten, dass er viral gehen kann. Ja, der verzerrt ja ein Stück weit die Realität. Es ist ja nur eine Ansammlung seiner besten Quotes aus dieser Nummer. Ja.
Ich muss aber sagen, ich habe es mir nicht nehmen lassen, den 15-Minüter, aus dem übrigens. Das hat mich so angefixt, dass ich muss mir das ganz anschauen.
Und ich würde sagen, wir machen jetzt ab jetzt in jeder Folge machen wir eine kleine Tim-Walter-Ecke. Ja? Ich hätte da noch ein paar andere Geschichten, die noch keiner kennt, ja, aus seiner Zeit hier. Wir könnten jede Woche eine droppen. So.
Deswegen sitzt du da unten und ich hier oben. Komm, wechseln wir das Thema. Kommen wir zur U19 und da muss ich sagen, Philipp, ich habe die Schlussphase dieses Spiels beim HSV gesehen, wo ich habe mich schon sehr geärgert. Ich weiß nicht, wie es Tobi Rathgeb und dem Team ging. Also kurz vor Schluss 2-1 geführt, Chancen gehabt, das Dritte zu machen und dann kriegst du in 90 plus 2, glaube ich, den 2-2 Ausgleich, hast dann selbst nochmal die Chance, das 3-2 zu machen, stehst in meinen Augen sehr offen und fängst dir mit der letzten Aktion des Spiels noch das 2-3, das war ja, mehr als unglücklich.
Aber das ist halt Jugendfußball, ja, das ist hochklassiger U17, U19 Juniorenfußball pur gewesen, dieses Spiel, ohne Rücksicht auf Verluste und eben halt ohne auch diese Absicherung im Kopf, ey scheiße, jetzt nimm diesen Punkt mit, ja, macht es irgendwie parken Bus, keine Ahnung was, das gibt's da nicht und deswegen liebe ich's. Ich guck das so gerne, weil die kompromisslos kicken und das ist einfach mega und sie brauchen noch einen Sieg und den werden sie holen gegen Ulm am Freitagabend, Flutlicht Cannstatt auf dem Einser, wer kann, geht da bitte runter. Bin leider persönlich verhindert, sonst wäre ich auf jeden Fall da, weil es gibt nichts Schöneres wie an einem Freitagabend gepflegt 90 Minuten Vollgas Fußball, das ist schon sehr, sehr schick und die werden diesen Dreier holen und dann sind sie in diesem Achtelfinale, da haben sie die Qualifikation. Hätten es natürlich gerne in Hamburg klar gemacht, auch das ist ja unbestritten.
Ich glaube, in diesem Dreier Kampf unten ist Ulm, HSV und VfB haben jetzt alle 7 Punkte, der VfB aber mit Abstand das beste Torverhältnis von
diesen drei Mannschaften. Ja. Und du, also mit, wie gesagt, mit dem Dreier bist du absolut safe und dann weißt ja selbst, oder wisst ihr selbst, auch ihr, die uns zuhört, wenn dann so eine Ligaform in eine K.O.-Phase geht oder ein Turnier in der K.O., das ist ein neues Turnier oder ein neues, da geht alles bei Null los und dann bin ich mal gespannt, was sie da in der Lage sind, dann rauszuhauen.
Wahnsinnig gut in Form ist die U17. 7-2 gegen Bayer Leverkusen, brutal, mit einem Tor sogar das halbe Dutzend übertroffen. Und dann
Leverkusen ist langt.
Aber total. Also bockstark. Und dazu noch unter der Woche das nächste Erfolgserlebnis, Einzug ins WV-Pokalfinale. 2-1 bei den Stuttgarter Kickers gewonnen. Da steht der Gegner noch nicht fest. Und aber da muss man wirklich sagen, die U17 voll im Flow. Hat noch einen Spieltag vor sich in der sogenannten Hauptrunde, Samstag 13 Uhr auswärts in der Fuggerstadt beim FC Augsburg.
Und auch da gab es so ein Saisonziel. Ja. Da gibt es einen ungeschlagenen Rekord von einer ihrer Vorgängermannschaften, glaube ich aus der Saison 21, 22 oder 2021, bin ich ganz sicher. Die hätten, glaube ich, 22 Spiele am Stück ohne Niederlage. Und mit dem Sieg oder Unentschieden im nächsten Spiel hätten sie den tatsächlich übertroffen oder eingestellt. Bin mir nicht mehr ganz sicher, ich müsste nachzählen. Jedenfalls, da Daniel Jungwirth natürlich schon geschaut, dass das immer wieder Thema ist und seine Truppe, ja, wie aus einem Guss. Das ist schon stark. Ne?
Die Frauen des VfB Stuttgart befinden sich in der Länderspielpause. Da geht's erst weiter am 26. April um 11 Uhr gegen SV Meppen, was aber nicht heißt, dass die Frauen des VfB Stuttgart nicht für Aufsehen gesorgt hätten in dieser Woche. Wenn Rosa Rückert nicht fürs Tor des Monats nominiert wird, dann fresse ich einen Besen. Wer dieses Tor nicht gesehen hat, Leute, wir haben das bei uns in unseren Newsblog reingepackt, in bester Manier, oder? Geiles Tor.
Ja, mit der kleinen Einschränkung, ich glaube, es gibt nicht allzu viele andere Gelegenheiten, Möglichkeiten auf diesem Niveau so ein Tor so zu machen. Also das ist schon, da gehören schon auch zwei dazu, ja. Aber gut, es ist natürlich sehr, sehr schick, vor allem, und das ist halt, finde ich, herauszuarbeiten, es ist komplett Kalkül. Die will das so machen. Ja, das ist nicht irgendwie, okay, ich springe jetzt in den Ball und mit zufällig treffe ich einen Scorpion Kick mit der Hacke, dann geht er irgendwo hin. Die will das genauso machen. Ja, und wir haben ja oft schon drüber gesprochen, Rosa Rückert gewinnt jeglichen Nick Woltemade Lookalike Contest und das ist halt einfach so das Optische, die beiden vergleichen hin oder her. Die kickt halt auch so. Also die ist in der Lage, diese speziellen Sachen zu machen. Die hat diese langen Gliedmaßen und ist trotzdem schnell und technisch stark. Ich habe ganz oft, wie gesagt, dieses Gefühl, dass da irgendwie Parallelen da sind. Und wenn du dann reinkommst, die ist ja eingewechselt worden in dem Spiel, meine ich, das war ja nur ein Joker-Tor, und bist dann in der Lage, so ein Ding so zu machen, das ist natürlich völlig verdient, dass diese Szene viral geht oder ging. Ja? Und wer es noch nicht gesehen hat, der schaut sich das bitte an, entweder bei uns im Newsblog oder auf Social Media. Rosa Rückert, schickes Ding.
Und aus der Perspektive ja auch einfach schön, dass auch solche Tore mittlerweile ja, wie gesagt, für die Verhältnisse viral gehen. Das ist Aufmerksamkeit, das ist, guck mal, wie geil die auch kicken, guck mal, wie clever die kicken. Auch das war ein schönes Zeichen.
Ich kann euch dazu noch einen Tipp geben, und zwar Leaks. Wir haben ja Anfang der Saison auch immer wieder darüber gesprochen, Leaks streamt jedes Frauenfußballspiel in der zweiten Bundesliga umsonst. Die haben mittlerweile aber auch eine neue Technik am Start, und ich habe das vor kurzem live im Einsatz gesehen, und zwar war ich in Fellbach. SV Fellbach gegen TSV Oberensing, ja, Verbandsliga Württemberg.
Super Ground übrigens.
Super Fellbach. Ground, Max-Graser-Stadion, gute rote Wurst oder Rindswurst gab's für mich. Und die sind da mittlerweile, filmen mit zwei Camcordern, also zwei Filmer. Ein Mann macht Regie, der quasi den Livestream zusammenbaut, den die Leute gucken können. Und gleichzeitig kann der aber noch solche Highlight-Szenen per Klick direkt rausschießen auf Social Media. Sodass quasi auf dem Leaks Instagram-Account oder auf irgendeinem anderen, der halt bespielt wird, wirklich immediately, also innerhalb von einer Minute, hast du dieses Rückertor in deinem Insta-Feed. Und das ist halt schon geil. Ne? Also, dass das mittlerweile so geht, auch qualitativ. Ich habe mir das angeschaut, die haben auch als Testzweck noch ein neues Samsung-Telefon, Smartphone im Einsatz gehabt als Kamera. Der Zoom, Junge, du stehst in Fellbach im Max-Raser-Stadion und du guckst dir eine Szene an, die ist auf der anderen Seite vom Spielfeld. Das sind also roundabout 75 Meter, 80 Meter Luftlinie bis zu dem, und du siehst einfach jeden Mitesser im Gesicht von dem Herrn, der da rumrennt, ja. Das ist schon krass, was das mittlerweile möglich ist, wenn du bedenkst, mit was für riesigen Kameras das früher gemacht werden musste, ja. Riesige Technik musste angeschleppt werden, Ü-Wagen, scheiße. Du brauchst einfach nur noch ein Smartphone.
Ja. Das ist Wahnsinn. Ich bin auch, ich weiß jetzt nicht, ob es die Kollegen von Leaks waren, am Dienstagabend habe ich mir die Zeit bis zur Champions League überbrückt mit einem Klassiker des europäischen Weltfußballs zwischen Backnang und Groß-Asbach.
Schön.
Das europäische war Weltklasse.
Das war erstens dieses Stadion auch geil unter dem Viadukt. Ne?
Ja, Elsfiesenstadion, ganz großartig.
Super,
ganz,
super, ganz toll. Und dann irgendwann, du hast gemerkt, dass das Flutlicht im Realen, also in Wirklichkeit, nicht ganz das Hellste war, wie dann irgendwann während des Spiels so in der 60. Minute einfach massiv hochgeblendet wurde, damit der Zuschauer am Stream noch irgendwas erkennt. Das hat großen Spaß gemacht. Also Amateurfußball im Livestream, ich lieb's. So, wie kriege ich jetzt?
Wie gesagt, also wenn ich es nicht selbst vor Ort schauen kann, dann ist das auch meine erste Wahl. Ja. Gestern Abend übrigens Bezirkspokal Viertelfinale Bezirk Alb, SG Dettingen gegen SV Walddorf. Also ich habe ich mir angeschaut.
Ist das Dettingen 20, Tech oder?
Nee, Dettingen Tech.
Das andere.
Ja, an der Erms da hinten. Also quasi, also Richtung Reutlingen da irgendwo ist das. Am Alb drauf oder sowas. Ja. Bin extra da hingefahren. Bin durch so schöne Orte gekommen wie Kappis Häusern und so, weiß ich, keine Ahnung. Also 20, 25 Kilometer von mir hier weg, Beuren, Neufen, Kappis Häusern und dann dahinter irgendwo da war's.
Und hat ja auch technisch jetzt der Bundesliga was voraus, ne? Da musst du ja wieder auf Highlights bis Montag 0 Uhr warten oder Sonntag auf Montag, da hast du eine Sekundenschnelle. Bei uns kriegst du in der Bundesliga irgendwelche Clips von, was war das beste Beispiel vor kurzem, glaube auf Twitter oder wo sie es überall verteilen, wunderschöner Fallrückzieher, Ragnar Arche, glaube Köln gegen Hoffenheim war das, und das Einzige, was du online zu sehen bekommst, ist der Jubel davon, weil du halt das Tor noch nicht zeigen darfst, also auch in der Hinsicht voraus, beziehungsweise einfach cleverer gestaltet für jeden, der das verfolgen möchte.
Was die DFL da macht, ist Vollkatastrophe. Ja,
ja, danke.
Das ist eine absolute Vollkatastrophe. Ich verstehe es von einer Warte her, weil sie halt sagen, hey, wir müssen wirklich jedes Ride, jede Art von Lizenz, die wir generieren können, halt teuer verkaufen, um Geld zu generieren, um Einnahmen zu machen. Aber das ist der falsche Ansatz, dann das so strikt und restriktiv. Ich meine, das ist doch Quatsch, das hat doch eh jeder schon 100.000 Mal gesehen. Ja, jeder hat. Mittlerweile hocken in jedem Fußballstadion 50.000 TV-Sender, ja, weil jeder hat ein Smartphone in der Tasche. Jeder kann das sofort online, Social Media, sofort raushauen. Und du als Verband meinst, es würde dir irgendwas bringen, wenn bis Montag gewartet werden muss, um dann, also bitte, ja. Vor allem, was ich interessant finde in dem Kontext, Tobias Kaufmann, der Head of DFL Media and Communications, der jetzt wieder zum VfB zurückkommt, fängt am 1.7. hier an. Ich kenne ihn gut und ich weiß, es ist ein großer US-Sportfan. Ja? Und wenn du, brauche ich zum Beispiel dir, Christian, nicht sagen, wenn du NFL, NBA, irgendwas guckst, alles ist sofort online. Und zwar auch von den Ligen selbst gewollt, gepusht.
Ja? Minuten später.
Weil die wissen, nichts bringt mir mehr als weltweite Aufmerksamkeit. Da ist mir doch scheißegal, ob irgendein dahergelaufener Fernsehsender aus, was weiß ich, was mir 3,50 Euro zahlt, damit er, das ist doch Quatsch. Ja. Also im heutigen Zeitalter, sollte das, wie gesagt, dein Hauptziel sein, ist weltweite Aufmerksamkeit. Ich meine, klar, wissen wir auch alle, wenn du ein VPN nutzt und so weiter, dann kannst du natürlich auch, oder du gehst einfach, abonnierst dir auf YouTube diverse Bundesliga Kanäle aus Thailand oder Bangladesch oder sonst was, dann kannst du natürlich den ganzen Kram schon viel früher sehen oder kurz nach dem Spiel. Aber das kann doch nicht, darf doch nicht das Ziel sein, sondern du musst als Verband, als Liga selbst proaktiv da rausgehen und sagen, hey, lasst uns unseren Content möglichst breit streuen, damit möglichst viele Menschen ihn sehen können, um dann vielleicht die Entscheidung zu treffen, okay, dann hole ich mir halt echt ein Abo und schaue mir dann XYZ Dienstleister das dann wirklich mal genauer an. Ja, aber das erreichst du nur, indem du erstmal möglichst breit streust. Und DFL macht genau das Gegenteil.
An dieser Stelle nochmal ganz, ganz herzlichen Dank an Rosa Rückert, dass sie uns diesen Exkurs ermöglicht hat.
Das war ein ganz schöner, wir sind ja ganz schön abgebogen gerade. Ja,
ja, aber trotzdem spannend und ich fand es auch gut, wie wir sozusagen irgendwie den Bogen geschafft haben vom Amateurfußball über die DFL. Und jetzt darf ich verraten und das wäre dann sozusagen der Startpunkt für unseren nächsten Blog, dass in unserem einminütigen Vorgespräch ein Philipp Meisel gesagt hat, dass er kein Fan der Champions League ist. Wir sprechen über den Südgipfel Bayern gegen Stuttgart und wir haben extra gesagt, lass uns am Donnerstagvormittag aufnehmen, weil dann das Realspiel durch ist. Und Philipp, du hast es nicht ganz durchgehalten, obwohl es für viele ein sogenanntes Spektakel gewesen ist.
Das ist richtig. Mich hat es nicht angemacht. Ich habe zur Halbzeit ausgeschalten und habe mir eine Tierdoku angeschaut über den tasmanischen Tiger, ja, eine ausgestorbene Tierart aus Übersee. Viel Schwarz-Weiß-Material und so weiter. Aber mich hat's nicht angemacht.
Aber klär mal warum.
Es ist die Verpackung, die mich stört. Der Sport an sich ist natürlich schon gut. Du siehst da absoluten Spitzenfußball von 22 Top-Athleten. Das ist ja unbestritten. Das ist schon gut. Mir geht diese ganze Verpackung auf die Nerven. Ich kann eigentlich nicht mehr, meine Frau wollte es gucken, deswegen habe ich es mit ertragen und wahrscheinlich ging es mir deswegen so auf den Sack. Diese ganze Vorgeplänkelei mit Von Torras, Laura und Ballack und Kedira und dies und jenes und so und hier und ich kann das alles nicht brauchen, das ist mir alles zu blöd. Ja, dieses Hochgejatze, wir wissen doch, dass es das beste Fußballformat der Welt ist. Es gibt nirgendwo besseren Clubfußball zu sehen als in diesem Wettbewerb. Dann lass doch das einfach mal bitte für sich alleine stehen. Ohne so eine riesige Show, so einen Zirkus drumherum zu machen. Das muss doch nicht sein. Also ich brauche das nicht. Ja, mag damit alleine sein. Aber mir vergällt das so ein Stück weit den Spaß am eigentlichen Produkt. Und das ist der Fußball. Und ja, es war eine schicke erste Halbzeit mit ein paar schönen Buden, aber mir hat's dann einfach gereicht. Und dann habe mein Impuls war tatsächlich, um es jetzt abzuschließen, bevor ich mir jetzt zweimal 120 Sekunden Halbzeit auf uns selbst gewichse anschaue, unterbrochen von 10 Minuten, 12 Minuten Werbeclips, dann lieber der tasmanische Tiger auf YouTube.
Kann ich verstehen. Man könnte dir natürlich genauso entgegnen, naja, wenn du sozusagen das Vorbild USA vorher genannt hast, versuchen die vielleicht in der Form das irgendwie
natürlich
zu machen. Sie können es nicht so. Also ist so ein bisschen, es gibt so Dinge, die können bisher, stand jetzt halt einfach nur die Amis. Und das US-Sportding, das haben sie, das funktioniert aber auch, weil sie Sportarten haben, die ihnen viele Werbepausen ermöglichen. Das jetzt aber The Zone, Felix, wir kommen gleich auf Sportliche, keine Sorge, aber dass die natürlich wirklich, die machen schon auch sehr viel. Ne? Und da ist, glaube ich, aber auch mittlerweile die Halbzeitpause ist sind 13,5 Minuten Werbung und zweimal 20 Sekunden
ja, Sami und das Kedira brauche ich nicht, was. Verstehst du? Also,
ja, das ist der Running Gag in jedem Spiel. Ich muss da Philipp beipflichten, also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal aktiv lange einen Vorbericht geschaut habe, außer vielleicht die letzten 10 Minuten, weil du eh schon drauf bist und der Trainer nochmal zwei Worte sagen darf. Das interessiert mich nicht großartig, das müssen sie halt machen, die haben ja die Sendezeit, da können sie auch reden, in der Halbzeit irgendwie scheinbar nicht. Aber ja, mir gibt es auch nicht so viel, das sind ja auch Unterschiede zwischen Sendern, also ich mag das ganz gern, wenn Prime das macht am Dienstag, das Zone weiß ich nicht so recht, aber ich möchte das nicht.
Dann mach doch bitte was Mehrwert bietet, Felix. Für mich ist es kein Mehrwert, wenn mir Felix, wenn mir Michael Ballack erzählt, ja, da muss er mehr machen. Ja, ach nee.
Also da kann ich euch an der Stelle einen ganz heißen Tipp geben. Einfach erst ab 21 Uhr einschalten und da das ist, dann funktioniert. Also sowas bei mir. Kommen wir zum Spiel.
Ich habe gesehen, Christian, und jetzt genau sportlich. Lass uns sportlich werden, bitte. Genug gemobbert hier. Ich habe gesehen, dass Bayern ganz schön anfällig ist.
Ja.
Und zwar in ganz speziellen Bereichen und Spielsituationen.
Felix, wie hast du es gesehen?
Ich habe nicht so viel gesehen tatsächlich, weil ich parallel einem Ulmer Basketball-Auswärtsspiel in einer Auswärtsniederlage beipflichten durfte. Ich habe, glaube ich, letzten 10, 15 Minuten, glaube ich, gesehen, als das Spiel schon vorbei war und der Text in die Korrektur ging. Aber ja, ich habe ein bisschen Live-Ticker verfolgen können. Dann, das war auch ganz witzig, weil ohne ihn gesehen zu haben, stand überall schon online. Jetzt haben sie 40 Minuten lang Neuer abgefeiert für die Hinspielleistung und nach einer Minute, 30 Sekunden macht er den ersten großen Bock. Aber ja, ich dachte auch, dass die ganze Geschichte ein bisschen souveräner wird, dass die Bayern das Schwerste überstanden hätten mit dem Spiel in Madrid. Jetzt haben sie es ja am Ende dann in Summe souverän gepackt, aber dass da zwischenzeitlich oder öfter mal Gleichstand war und auf Verlängerung gestanden hätte, hätte ich nicht so ganz erwartet.
Ja, ich habe hab mich wirklich aufs Sportliche fokussiert und da war ich aber aufmerksam, weil es mich wirklich interessiert hat. Und das ist das, was ihr beide gesagt habt, das ist das Auffälligste gewesen. Klar, dieses Ding nach 22 Sekunden oder was, Manuel Neuer und dann ist das Spiel wieder ausgeglichen, kann passieren. Aber es gab so viele Szenen und die gab es übrigens auch schon im Hinspiel in Madrid, nur haben es die Madrilenen da nicht bestraft, wo ja. Restverteidigung fast nicht existent, ja. Pressen hoch und ja. Ich war schon fast erschrocken.
Das
also die
sehr,
Art, die
sehr, das ist sehr, sehr riskant, was Kompanie da spielen lässt. Und wenn eben du über diese Linien kommst, dann hast du quasi nur noch, wie sagen sie gerade so schön immer, Wiese vor dir, bis ja. Manuel Neuer, da ist extrem viel Raum, der plötzlich aufgeht und auch andersrum, also schon wenn du ganz klassische flache Spieleröffnung über Manuel Neuer, klar, der macht diesen Riesenbock, Arda Turan, geiles Tor, aber das hat ja System, diese Art von Spieleröffnung über Manuel hat System, der VfB macht es ähnlich und da bist du halt als Stuttgarter Mannschaft mit deinem aggressiven Gegenpressing Pressing-Gegen-Pressing-System bist du da halt nicht chancenlos auf hohe Ballgewinne und hohe Ballgewinne, ja, kurzer Weg zur Kiste, das ist schon was sich Sebastian Hoeneß, glaube ich, auf so ein Zettelchen geschrieben hat gestern Abend.
Ja, und so gefährlich und so torerfolgreich sie auch sind, jetzt in der Bundesliga auf Rekordkurs, es ist wirklich so, dass es hat bei ihnen zwei Seiten und ich habe jetzt zuletzt mir einige Bayern-Spiele angeschaut und das ist gerade auch egal, in welchem Wettbewerb sie spielen, das passiert auch in der Bundesliga, nur haben da natürlich die Gegner nicht die Qualität, das so brutal auszunutzen. Aber ich habe mir dieses Spiel angeschaut und habe wirklich schon gedacht, klar, also personell werden die Bayern möglicherweise 8, 9 Spieler tauschen, ne? Aber das System wird ja dasselbe bleiben. Die Bayern werden ja nicht am Sonntag plötzlich einen anderen Fußball spielen, ne? Und da sehe ich schon Möglichkeiten, ehrlich gesagt. Zumal auch mit dem Hintergrund dessen, dass dieses Spiel gegen den VfB Stuttgart für die Bayern im Sandwich kommt zwischen eben diesem Realkracher und dem Pokal in Leverkusen. Sie können zwar Meister werden, die Kollegen um nicht schon wieder auf das mediale Thema, aber sie haben es als Matchballspiel frei nach Schlag den Raab auserkoren. Ja, die Bayern können am Sonntag schon Meister. Da guck, das mag das. Da ist der Felix drin. ich muss sagen, das Spiel war natürlich hochklassig. Es hat aber vor allem, finde ich, also bei Real, aber auch bei Bayern, Mängel offenbart, nur aufgrund Mängel, nur wenn Fehler passieren, nur wenn man so offen steht, fallen auch so viele Tore. Das passiert nicht, weil alle nur super tolle Offensiven haben, sondern das passiert, weil wirklich ich massive defensive Mängel bei beiden Teams gesehen habe. Schade fand ich nur, aber das aus neutraler Sicht, das wird die deutsche Fußballbubble anders sehen, aber dass Slavko Vincic mir die Verlängerung genommen hat mit der Gelb-Roten, hat mich ein bisschen geärgert, die hätte ich gerne geguckt. Und aber was ich mir da wieder an, also das ist die Rache für Kukurea und so. Also meine Güte, so ein Blödsinn, was ich da teilweise mir anhören müsste. Fakt ist, die Bayern sind unterm Strich verdient weiter, aber die Gelb-Rote kannst du, finde ich, so trotzdem nicht geben. Und das hat das Spiel schon am Ende mitentschieden, mindestens mal. Und ich hätte einfach auch gerne die Verlängerung der Bayern gesehen, aufgrund dieses Spiels am Sonntag gegen den VfB, so ein Halbstündchen mehr, ne? Wäre vielleicht nicht schlecht gewesen. Felix, wie blickst du dem Spiel am Sonntag entgegen?
Ich bin vor allem erstmal gespannt, was ihr schon beide angesprochen habt, was das mit der Startelf macht, weil Dennis Undaf auch ausfällt mit der fünften Gelben.
Ja.
Dann vielleicht eher so einen spritzigeren Tomasch, der auch schon gerne mal getroffen hat in München. Und sonst ist das halt, ja, ein Auswärtsspiel, das im Kalender steht, wo du aber weißt, ich fahre normalerweise ohne Anspruch auf Punkte hin. Was das jetzt genau mit den Bayern macht nach Real und vor Leverkusen, kann ich nicht so recht fassen. Was man fassen kann, ist, glaube ich, dass die Bayern, und dafür sind sie ja da, und das sieht man an diesem Torrekord und allem, trotzdem, auch wenn sie wissen, wenn wir unser Spiel auf den Platz bringen, Schlag muss er vermutlich zu Hause, trotzdem auch nochmal ein bisschen angegeilter sein werden, dass sie Meister werden können. Mein rechnerisch offiziell braucht es ein bisschen was, dass der BVB auch in Hoffenheim Punkte liegen lässt, aber selbst wenn der BVB und die Bayern gleichzeitig punkten, bist du bei 12 Punkten Unterschied und, glaube ich, 40 Tore Abstand oder so, also an sich sind sie auch dann schon Meister. Natürlich müssen sie dann auch auf BVB hoffen, was dann auch von der Spieltagsansetzung gar nicht verkehrt ist, weil sie wissen schon Sonntagnachmittag, wie der BVB gespielt hat, ob die rechnerische Meisterschaft drin ist oder nicht. Aber ja, ich glaube, auch gegen den VfB gerade, auch wenn Südgipfel so ein bisschen sich abgenutzt hat, einfach wegen der sportlichen Entfernung über viele Jahre, jetzt sind wir wieder ein bisschen näher gekommen, werden die trotzdem mit ein bisschen mehr Motivation reingehen, als wenn da jetzt Mainz auftreten wird. Aber ich hoffe mal, dass sie jetzt doch schon ein bisschen einen kleinen Abfall haben im Vergleich zu so Spielen wie Real oder Leverkusen.
Den wird es nicht geben. Also von Bayerns Seite kann ich mir nicht vorstellen. Dafür ist die Mannschaft, und das ist wiederum ihre größte Qualität diese Saison, finde ich, ist das Mindset, das Mentale, wie die Spiele angehen, wie oft die auch in der Lage sind, dann nochmal Dinger zu drehen, obwohl sie richtig madig kicken eigentlich, ja, oder für ihre Verhältnisse halt nicht an ihr Niveau kommen. Trotzdem ziehen sie die Dinger, und zwar nicht wegen der individuellen Qualität, schon auch, die spielt eine Rolle, aber die ziehen die Dinger, weil die im Kopf das wollen und weil die das über dieses Mindset, was einfach Champions ausmacht, die Spiele sich holen, und das wird auch am Sonntag der Fall sein gegen den VfB.
Muss ich dran denken, Philipp, du hast ja die erste Hälfte gesehen, hast du gesagt, und an deine legendäre Geschichte mit Jo Kimmich an der Konsole, als auch Kimmichs Reaktion nach dem 1-1, also er schlägt ja die Ecke auf Pavlovic, und dieser unbändige Jubel zeigt genau das, was du gesagt hast. Die Bayern haben so, gerade nachdem die Leverkusener ihnen in einer Saison mal den Titel weggeschnappt haben diese komplette Besessenheit auf Siege irgendwie wieder zurückgewonnen, ne? Und das macht sie am gefährlichsten.
Genau, das ist es, und das wird sie auch am Sonntag siegen lassen, ja?
Ob die Daten die Favoritenrolle für den FC Bayern hergeben? Ah, ich weiß es. Jingle.
Der Mein VfB Gegnercheck. Unser Blick in die Datenbank.
FC Bayern München gegen den VfB Stuttgart, und die Zahlen sagen was, Felix?
Leider das, was ihr auch schon gesagt habt, dass das halt, ja, wie gesagt, die Bundesliga besteht eigentlich aus 17 Teams, die irgendwo auf Nähe spielen, und dann ist halt noch FC Bayern München da. Tore Platz 1 gegen Platz 2. Das ist aber bockstark tatsächlich auch aus VfB-Sicht. Trotzdem dieser aberwitzige Unterschied, 105 zu 60 Tore. Muss dazu sagen, dass der VfB geteilt Zweiter ist. Auch der BVB hat 60 Stück, und die Bayern eben jetzt bei St. Pauli sind Torrekord gebrochen, aber wieder einige Spieltage vor Saisonende. Torschüsse Platz 1 gegen Platz 3 ist wieder ein gutes Zeichen für den VfB. Gegentore natürlich die Bayern am wenigsten, 27 Stück. Der VfB auf Platz 15 mit 38 Stück, aber auch ganz gut dabei, was das angeht. Ballbesitz auch das, Platz 1 gegen Platz 2. Du hast 62% im Schnitt bei den Bayern und 57% beim VfB. Auch da wieder eine Teilung des zweiten Platzes zusammen mit Leverkusen. Passquote wieder Platz 1 gegen Platz 3. Die Bayern spielen wieder aberwitzig. 90,4% Passquote im Schnitt. Der VfB kommt bei 85,4% rein. Auch das ist sehr, sehr stark. Insgesamt gewonnene Zweikämpfe war es für den VfB. Platz 14 gegen Platz 7. Also Bayern zuerst genannt, danach der VfB natürlich. Insgesamt gewonnene Kopfballduelle dasselbe nochmal. Platz 18 bei den Bayern, Platz 6 beim VfB und auch die Flanken aus dem Spiel hat der VfB für sich, wie so oft, Platz 2, die Bayern auf Platz 17. Und dann kommen Statistiken und wir sprechen ja von den eiskalten Bayern, gerade in der Offensive. Das sind Themen, die hat der VfB drin, aber selbst der Platz 1 hat sie nicht drin. Wir haben hier nämlich Laufdistanz Platz 2 bei den Bayern, 14 beim VfB, Sprints Platz 3 bei den Bayern, Platz 14 beim VfB und auch hier intensive Läufe Platz 2 bei den Bayern, Platz 13 beim VfB, aber oftmals sagt, ey, wenn spielerisch läuft, wenn du eh Erster bist, dann brauchst du halt hier und da mal nicht den letzten Schritt gehen. Sie gehen ihn eben ganz eindeutig. Kartenplatz 12 gegen Platz 9 ist relativ ausgeglichen. VSM-Gegner brauchen die Bayern auch nicht so häufig. Platz 17 gegen Platz 13. Damit haben wir hier einen 13 Kategorien, 8-mal Vorteile für die Bayern, 2-mal ausgeglichen und beide Male auf Top-Niveau und 3-mal für den VfB. Marktwerttabelle ist das gleiche, wie es zu erwarten war. Platz 1 gegen Platz 6. Tabelle Platz 1 mit 76 Punkten gegen Platz 3 mit 56 Punkten. Auch das ist ein großer Unterschied. Trotzdem auch hier nochmal hervorgehoben, was der VfB gerade leistet. Das ist Stand jetzt nach diesem Spieltag zum selben Zeitpunkt ein Punkt mehr als in der Meistersaison 06-07. Rückrundentabelle ist Platz 1 mit 29 Punkten gegen Platz 3 mit 24 Punkten. Auch das ist ein gutes Duell. Und Auswärtstabelle ist der VfB auf der 6 und Heimtabelle die Bayern wieder auf Platz 1. Ich muss es eigentlich fast nicht sagen. Bilanz in München ist erwartbar schwach. 38 Bayern-Siege, 12 Remis und 6 Auswärtssiege des VfB in 56 Bundesligaspielen. Der letzte Sieg war 4-1 unter Korkut in der Rückrunde. Seitdem gab es in 6 Spielen 4 Niederlagen und 2 Remis. Und damit kommen wir noch zu weiteren Geschichten, die auch erstmal ein bisschen Bayern-lastiger sind, weil insgesamt 72 Bundesliga-Niederlagen kassierte der VfB gegen Bayern. Historisch gegen keinen anderen Bundesliga-Gegner so viele. Und auch das 15-0 in der Hinrunde war die höchste VfB-Niederlage unter Sebastian Hoeneß. Wir haben schon angesprochen, die Bayern können Meister werden, wie gesagt, rechnerisch oder halt einfach realistisch, selbst bei selben Ergebnis. Und jetzt noch mal, was nochmal Südgipfel und Top-Duell trotzdem auch ausdrückt. Die Bayern und die Schwaben stellen die beiden spielstärksten Bundesligisten. Die Bayern treffen 85 Mal aus dem Lauf ein Spieler raus, der VfB 53 Mal, ist ein großer Unterschied, aber an sich kommen sie direkt hintereinander, was das angeht. Und seit dem 0-5 gegen Bayern, hatten wir vorhin schon angesprochen mit den Gegentoren, aber hier nochmal längerer Zeitraum, seit diesem 0-5 gegen Bayern am 13. Spieltag hat keine Bundesliga-Mannschaft weniger Gegentore kassiert als der VfB und nur der FC Bayern hat in diesen 16 Spielen mehr Tore erzielt. Also wir haben da trotzdem, trotz natürlich klaren Unterschieden, logischen Unterschieden, ein absolutes Top-Duell am Sonntagabend.
Vielen Dank, Felix. Und manchmal muss ich sagen, das ist jetzt wirklich nicht abgesprochen, aber ein Traum, dass du jetzt hinten raus nochmal, weil sonst hätte ich es gemacht, die Tatsache aufgegriffen hast, dass der VfB Stuttgart die wenigsten Tore kassiert hat in der Rückrunde. Was mich natürlich, Philipp, automatisch zur Frage bringt, kann der VfB das in München auch durchhalten, möglichst wenig Gegentore zu kassieren?
Nein, und ich könnte jetzt schon sagen, wie das Spiel ausgeht, aber wir sind noch nicht bei den Tipps angelangt.
Insofern. Nee, wir sind noch nicht bei den Tipps angelangt, aber vielleicht ändert sich deine Attitüde ja noch innerhalb von ein paar Minuten. Mal schauen.
Nein.
Wir spielen jetzt einen Jingle ab.
Player to watch. Spieler, bei denen wir etwas genauer hinschauen sollten.
Und kommen zu den Spielern, auf die ein besonderes Augenmerk zu richten gilt. Und natürlich ist es für uns nicht ganz so einfach, weil wir nicht wissen, wer da auf dem Platz stehen wird. Ich tippe auf beispielsweise Urbik im Tor. Also ich glaube, da wird völlig durchgemixt werden. Und ich glaube auch, um dann direkt fortzuführen, da kann ich mal den Anfang machen an der Stelle, dass Hiroki Ito auf dem Platz stehen wird und verteidigen wird im Verbund vermutlich mit Minje. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die Herren Upamecano, Tah und so weiter, dass die einen Startelf-Einsatz kriegen. Und Hiroki Ito müssen wir natürlich nicht viel drüber reden. VfB-Vergangenheit beim VfB, einer dieser vielleicht allerersten Transfers, von denen Philipp Meisel in der 400 gesagt hat, wo der VfB was gemacht hat, Spieler hervorgebracht hat, Spieler besser gemacht hat und um sie dann eben für aufgrund des hohen Marktwertes, den sie sich mittlerweile erarbeitet haben, dann eben entsprechend zu verkaufen zu den Bayern. Bei den Bayern, das muss man sagen, und das ist natürlich aus Ito-Sicht wirklich sehr, sehr schade. Lief es einfach nicht gut, weil immer wieder Verletzungen dazu kamen, schwere Verletzungen. Das hat ihn alles die ganze Zeit begleitet, hat jetzt jüngst erst wieder ein Comeback gefeiert, peu à peu sich wieder rangearbeitet und ich sehe ihn in der Startelf und bin wirklich gespannt. Wir haben schon darüber gesprochen, die Bayern werden ihren Spielstil nicht ändern. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass Ito Minje den VfB wiederum, um mal die Münze umzudrehen, also VfB defensiv, Bayern offensiv haben wir gerade, kommen wir vielleicht nachher noch dazu, aber dass die VfB Offensive trotz der Sperre von UNDAF nicht in der Lage ist, den Bayern ein oder zwei einzuschenken, sehe ich nicht. Ich bin der Überzeugung, dass der VfB in München zum Torerfolg kommen wird. Und dazu gilt es eben, Spieler wie Hiroki Ito zu bearbeiten, ihn vor Aufgaben zu stellen. Ich sehe da übrigens genau, Felix, wie du gesagt hast, einen Thiago Tomasch. Sehr gut. Kann ich mir gut vorstellen, dass du mit Tempo kommst, mit Tempo spielst. Wir haben diese Szenen vom Realspiel im Hinterkopf. Also Ito wünsche ich echt weiterhin alles Gute und möglichst wenig Verletzungen, aber am Sonntag wünsche ich ihm sportlich keinen erfolgreichen Tag.
Ja, war auch ein Spieler, den ich sehr mochte beim VfB, der mit am schnellsten weg war nach dieser Vizemeistersaison. Und ich habe auch extra da mal geschaut gehabt, die Transfermarktdaten zur Verletzungshistorie zusammengerechnet. 451 Tage und 83 Bayern- und Japan-Spiele verpasst seit dem Wechsel. Also einfach wirklich eine ganz schwierige und unglückliche Phase. Pack mein Player to Watch hinten dran und ich bleibe bei dem Thema, wer da nach dem Unterelfmeter jubelschreiend im Wohnzimmer stand, nehme Leon Goretzka aufgrund dieser Nagelsmann-Thematik, was ihn recht gut beschreibt. Habe es Rückspiel nicht im Kopf, aber Hinspiel war eine Minute in Madrid und dann eben 90 bei St. Pauli, also einer, der vermutlich auch am Sonntag dann zum Einsatz kommen würde. Drei Tore, drei Vorlagen in 26 Bundesliga-Einsätzen bisher und ja, auch letzte Spiele für die Bayern. Im Sommer geht's ablösefrei weiter. Und ja, 31 Jahre alt. Ich glaube, Italien ist vor allem in den Gerüchten. Das passt, glaube ich, ganz gut. Ich habe, glaube ich, vor kurzem mal AC Mailand gelesen. Ja, ich denke, den werden wir schon sehen am Sonntag.
Trotz eurer wahrscheinlich sogar berechtigten Herangehensweise, Spieler zu nehmen mit hoher Startelf-Einsatzchance am Wochenende, bleibe ich bei Jonathan Tah. Den habe ich mir ausgesucht, weil das der beste deutsche Abwehrspieler ist aktuell. Und Rotation hin, Rotation her, kein Gegner oder kein Trainer verzichtet gerne auf solch gute Jungs. Und was Tah gefährlich macht, und deswegen ist er mein Player to Watch, ist seine Kopfballstärke bei Standards. Ja, die hat der Leverkusen fast wöchentlich unter Beweis gestellt. Und bei Bayern jetzt noch nicht so oft, aber das ist halt einfach ein 1,90 Kühlschrank, der da relativ flugs sich zu bewegen weiß und auch entsprechend hochsteigen kann und so weiter. Deswegen muss man den auf der Liste haben, sollte man den sehr genau unter Beobachtung haben und deswegen ist er mein Player to Watch für dieses Spiel am Wochenende.
Wisst ihr, was ich ganz spannend finde, dass wir alle zu dritt ausnahmslos verzichtet haben auf diese sonstigen Captain Obvious Takes, die ganze Offensive weggelassen haben. Ich glaube, weil wir aber auch wissen, wie viel 133 Tore sie schon geschossen haben, weil wir ja eh wissen, dass jeder bei ihnen einfach Torgefahr erzeugen kann. Deswegen finde ich das in dem Fall tatsächlich ganz, ganz angenehm. Über die Offensive der Bayern ist, glaube ich, jedes Wort schon gesprochen. Das müssen wir nicht auch noch tun.
So, und da wir rosafarbene Ganzkörperkondome nicht thematisieren wollten, also lass uns einfach
nicht
bleiben.
Nein. War doch dein Highlight am Champions League Abend.
Ja, immerhin.
Der Mein VfB Kicktipp zwischen Brustring und Bauchgefühl.
Kommen wir zu den Tipps und glaube ich, Philipp, darfst du erstmal noch einleiten und dann hast du ja schon ein bisschen angekündigt, was du da zu sehen und zu sagen hast.
Die werden keine Kompromisse machen und das werden sie am Sonntag auch zeigen. Das Spiel geht 3-1 aus für die Bayern. Ein Tor macht der VfB. Kann vielleicht zwischenzeitlich kurz eine Viertelstunde daran schnuppern, hier irgendwas zu reißen. Am Ende wird es zynisch, eiskalt von irgendeinem von diesen Typen da vorne erledigt und dann ist es gut. Ja.
Ich dachte, du gehst höher. Also
nein.
Als die ganze
ja, dachte ich auch.
Ganz im Vorlauf nein. Dachte ich, zack, 5-0, tschüss.
Nein. Ich bin der Sportwetten-Experte, Benny 3-1. Ja. Ich habe schon mal Fußball gespielt, daher weiß ich, wie viele Spiele.
Sportwetten ist das Stichwort, denn wir haben noch die aktuellen Quoten von Bet365 Sportwetten für euch und auch die sehen den FC Bayern als doch recht klaren Favoriten. 1,4 ist die Quote für einen Heimsieg des Rekordmeisters, 5,5 für einen Unentschieden. Und 6,5 für einen Auswärtssieg des VfB Stuttgart. Dein Tipp, Felix, komm, mach mir Hoffnung.
Ich muss mir selber Hoffnung machen. Wenn man sich, wie ich es tun werde, an seinem Geburtstag mit Fernglas in diesen Gästeblock stellt, hätte ich gern was Verkraftbares. Man war da schon ein paar Mal und ich nehme zumindest meine letzte Serie mit, denn ich habe die letzten beiden 2-2 Unentschieden dort vor Ort gesehen und gehe deswegen auch wieder auf ein 2-2, wohl im Wissen, dass das ein reiner Hoffnungstipp ist.
Ja, warum auch nicht? Du bist ja unten, hast glaube ich Bock und opferst deinen großen Tag sogar, um das mal so zu sagen, für dieses Auswärtsspiel in München. Ich, hab gesagt, ich würde es nicht tun, ich tue es auch nicht, weil ich davon ausgehe, dass die Bayern das schon ziehen werden. Ich sag 4-2. Ich hoffe tatsächlich, das klingt jetzt eigentlich, das darf man nicht sagen, auch wieder als Spieler, als Trainer wird man das nie sagen dürfen, aber ich hoffe erstmal auf ordentliche Ergebnisse aus VfB-Sicht am Samstag, dass da alles passt und dann sich möglicherweise nicht dieses Torverhältnis, das du dir in Teilen gegen den HSV erarbeitet hast, am Sonntag wieder einzureißen. Deswegen hoffe ich, dass es nicht zu hoch wird und dass es einfach sich im Rahmen hält und dass die Bayern vielleicht dann irgendwann sagen, guck, jetzt konzentrieren wir uns auch auf den Pokal. Vielleicht aber, je nach Spielverlauf, ne, Bayern-Real haben wir gesehen, lass mal den VfB dann frühes 1-0 schießen, dann bin ich gespannt, was da abgeht. Allerdings muss man ganz klar sagen, und so ehrlich sind wir, die Bayern sind einfach der große Favorit. Ich würde sagen, an der Stelle nochmal kurzes Päuschen und dann sind wir gleich wieder für euch da. Werbung. Du willst nicht nur jede Woche den Podcast hören, sondern zu jeder Zeit voll über den VfB Stuttgart informiert sein? Mit dem Mein VfB WhatsApp-Kanal bleibst du immer auf Ballhöhe. Werde Teil der Community und erhalte Zugriff auf aktuelle News und Videos. Jetzt bei WhatsApp nach Mein VfB suchen und dem Kanal beitreten. Werbung Ende. Wir sprechen jetzt schon, auch wenn zugegeben noch ein bisschen Zeit ist bis dahin, aber wir können es uns nicht nehmen lassen, weil wir voller Aufregung sind über das Pokalhalbfinale des VfB Stuttgart. Am nächsten Donnerstag, der VfB empfängt den SC Freiburg am Felix, letztes Jahr hatten wir den monumentalen Mittwoch, diesmal ist es der denkwürdige Donnerstag, an dem das Halbfinale stattfindet. Bisschen komischer Wochentag für so ein Pokalhalbfinale, aber wir sind heiß, oder?
Ja, komplett. Ich hatte ja noch den diametral abkippenden Donnerstag eingeworfen, aber es war schon ganz gut alles so. Das wird ein großartiger Abend. Wir hatten ja, glaube ich, auch in der 400 über Frankfurt gesprochen, was ja nicht geklappt hat, über Leipzig gesprochen, wo es geklappt hat. Also Pokal-Halbfinals macht ihr von mir aus auch auf einen Donnerstagmittag um 12.30 Uhr, ist mir völlig wurscht. Das wird laufen, was Stimmung angeht, was Atmosphäre angeht. Es wird großes Kino. Das ist nichts, wo du einfach so drüber läufst, wenn man sich gerade Freiburg anschaut, gerade auch in der Europa League, wo es jetzt ja vermutlich dann auch ins Halbfinale einziehen werden. Aber gerade das Thema Heimvorteil ist schon ein Ding, was mich da sehr positiv drauf blicken lässt. Und wenn wir vom Thema Luxus und so gesprochen haben beim VfB, wenn du wirklich jetzt aus einer Saison rausgehst mit 3 Saisons in Folge europäisch und 2 Pokalfinals in Folge, ist, glaube ich, auch nochmal eine verrückte Momentaufnahme.
Christian Pavlitz hat schon als kleiner Junge in Alliteration Bettwäsche geschlagen.
Ja, ja. Konntest mir nicht nehmen lassen.
Ja, das ist auch richtig so. Ich weiß das sehr zu schätzen, dass du schon im Vorfeld die Sendungstitel für die nächsten 2-3 Folgen so ein bisschen so durchgekaut hast, um mal zu gucken, was geht nicht.
Manchmal liege ich im Bett, kann ich einschlafen, dann fällt mir so ein Folgentitel ein. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, mit Blick auf den SC Freiburg, auch da, ne, die haben jetzt noch das Rückspiel, die haben noch ein Bundesligaspiel, das heißt, da ist noch was dazwischen und es stehen noch Aufgaben dazwischen für die Breisgauer. Trotzdem kann man jetzt schon einiges festhalten. Und ich möchte ganz kurz auf ein Spiel eingehen, was ich sehr, sehr, sehr beeindruckend fand und was ich finde aus VfB-Sicht zur absolut richtigen Zeit kam. Und das ist dieses Hinspiel des SC Freiburg gegen Celta Vigo. Wenn irgendjemand meint, dass der VfB Losglück hatte und jetzt ein super tolles Heimspiel hat und das eigentlich nur ein Mini-Zwischenschritt auf dem Weg nach Berlin ist, der irrt gewaltig. Ich habe mir dieses Spiel in voller Länge angeschaut, 3-0 haben sie gewonnen und auch vor dem Hintergrund, dass auch schon der VfB in dieser Saison gegen Celta Vigo gespielt hat, habe ich da echt einige Schlüsse gezogen. Auch der VfB hat natürlich damals 2-1 hochverdient gewonnen, kurz vor Schluss noch einen Anschlusstreffer kassiert. Aber mir hat schon imponiert, wie Freiburg dagegen die Galizier rangegangen ist. Die haben eigentlich ein bisschen so gespielt wie der VfB gegen den HSV. Keine Luft zum Atmen gelassen. Gelaufen wie die Verrückten. Und das Krasse ist, also die laufen wirklich wie die Irren, auch in der 85. es wirkte fast über 90 Minuten, als hätte der SC Freiburg einen Mann mehr auf dem Platz als Celta Vigo. Völlig verdient gewonnen, vorne effektiv, hinten nur eine Chance zugelassen, kurz vor Schluss. Wie gesagt, jetzt steht das Rückspiel noch an. Ich glaube nicht, dass da groß was anbrennen wird. Ist aber eigentlich auch egal. Aus VfB-Sicht ist das völlig egal. Aus VfB-Sicht ist wichtig, und ich glaube, Sebastian Hoeneß hat dieses Spiel, aber auch ganz viele andere Spiele des SC Freiburg, ganz genau angeschaut. Der weiß, da kommt ein richtiges Brett auf den VfB zu. Und für die gibt's, um mal ganz kurzer Perspektivwechsel, für die gibt's nichts Geileres, als beim VfB denen in die Suppe zu spucken an diesem Donnerstagabend. Die geilen sich, glaube ich, richtig dran auf diesem Spiel. Und auch diese Mentalität, die diese haben. Echt komplizierter Gegner, und darf man auf keinen Fall unterschätzen. Ich muss sogar ganz ehrlich sagen, ich ertappe mich immer wieder bei dem Gedanken, dass ich lieber gegen Leverkusen gespielt hätte. Ohne jetzt Angst zu haben, aber Respekt ist wahnsinnig da bei mir.
Für mich ist es das zweite große Spiel, das der VfB in dieser Saison hat. Das eine war auswärts Celtic Park. Erstes internationales K.O.-Spiel seit 13 Jahren. Heute zählt's, und zwar so richtig, und du hast komplett abgeliefert. Und das ist jetzt das zweite. Vielleicht noch ein Ticken größere, weil das, was du erreichen kannst durch einen Erfolg, ist natürlich riesig, immens. Wir wissen alle, es gibt kein größeres Spiel in Deutschland als das Pokalfinale. Das wird es auch nie geben. Das ist gut so. Aber also das ist ein absolutes, größer wird's nicht. Und deswegen glaube ich, dass beim VfB alle Sinne geschärft sind. Ich gehe komplett mit, was du gesagt hast, Christian. Vor 6-7 Wochen hätte ich anders geurteilt. Da war Freiburg nicht gut drauf. Und du hast gemerkt, okay, die müssen gerade gucken, die kriegen ihr Sach nicht auf den Platz, was sie sonst so gewohnt sind. Aber diese internationalen Spiele vor allem haben Freiburg verändert. Die sind dadurch gewachsen. Ja, einmal zusammen als Unit, als Einheit, aber eben auch grundsätzlich in Form von Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen. Hochkomplizierte Angelegenheit wird das, aber es wird ein Riesenspiel. Eine wahnsinnige Atmosphäre, so dicht. So schon, dass du morgens auf Arbeit sitzt und vor lauter Angegeiltheit überhaupt nichts mehr arbeiten kannst, weil du sitzt nur noch da und willst jetzt los, ich will jetzt raus, ich will nach Cannstatt, ich will in dieses Stadion rein, um dem beizuwohnen, was da heute Abend passieren wird. Und das musst du, finde ich, übertragen bekommen. Und das muss Sebastian Hoeneß und sein Team müssen das übertragen bekommen auf die Mannschaft. Die müssen das irgendwie schaffen, genau dieses Flirren, dieses Knistern, diese Hochspannung in die Truppe reinzubekommen. Und dann bin ich überzeugt, dass der VfB sich da durchsetzen wird, weil er ist individuell gesehen Part für Part die Mannschaft durchgegangen, aber auch als Gesamtes die bessere Mannschaft im Vergleich zu SC Freiburg. Und sollte sich da durchsetzen, wenn es auch wahrscheinlich kein Schlachtfest wird. Also hoch werden sie es nicht gewinnen, aber sie werden es gewinnen. Ja. Und wenn es dann so eine Demirovic-Perle in der 90. braucht, dann ist es halt so. Ja. Oder wenn du über 11 knallen gehen musst, dann ist es halt so. Ja. Aber das ist, glaube ich, schon am Ende unterm Strich steht ein Weiterkommen des VfB Stuttgart. Wir werden mit noch einer Mannschaft nach Berlin fahren, da bin ich absolut sicher.
Felix, wenn du oder wenn wir uns hier sowohl im Podcast als auch so über den Pokalsieg des VfB aus der vergangenen Saison unterhalten, dann erwähnst du immer wieder dieses Erlebnis beim Halbfinale und vor dem Halbfinale und in den ersten Minuten des Halbfinals. Ich glaube, so ähnlich wird es am Donnerstag auch wieder werden, oder?
Ja, also ich muss sagen, dass ich jetzt gerade schon leichtes Kribbeln verspüre. Also von mir aus können die jetzt auch in einer halben Stunde anpfeifen. Das war überragend. Das hat ja, mal gucken, ob sie es diesmal auch wieder machen, kann ich mir gut vorstellen. Fing ja schon mit diesem Einsingen an, das sie in der Kurve gemacht haben in den Katakomben, irgendwie 10 Minuten oder sowas. Was natürlich nochmal maximal pusht. Glaube diesmal auch ein leichter Unterschied, weil damals lief's halt in der Liga überhaupt nicht in der Phase. Da war noch mehr Schwere drauf, sag ich mal, auf dem Spiel. Dazu kam auch noch mit Leipzig ein entsprechender Gegner. Aber ja, auch jetzt in diese Phase rein, Philipp hat's angesprochen, ich habe es in den letzten Folgen angesprochen, Bayern, dann hast du so ein Pokal-Halbfinale, danach kommt Bremen. Das passt perfekt rein in eine Phase, die man eigentlich wirklich nur zelebrieren kann und muss. Und ich bin auch dabei, du hast gesehen, wie eklig das war gegen Freiburg, dass du dieses Demirovic-Tor gebraucht hast, da diesen einen Sonntagsschuss. Aber der VfB zieht ins Finale ein.
Ja, ich finde es spannend, auch wenn man sich an dieses Bundesligaspiel erinnert, das wirkt wirklich, Philipp hat es vorher angedeutet, wie der SC Freiburg aus einer anderen Zeit. Trotzdem sind sie natürlich weiterhin in der Lage, so zu spielen. Ich habe wirklich mal noch dieses Bundesligaspiel dann angeschaut am vergangenen Wochenende. Gewinnen die einfach nochmal 1-0 in Mainz. So, bei den Mainzern, die eigentlich sehr, sehr gut drauf sind. Also sie können trotz dessen, dass sie so Festabende wie jetzt im Europapokal haben, behalten sie sich trotzdem auch dieses Schmutzige bei, von dem ich eigentlich immer spreche, wenn ich über den SC Freiburg rede. Ja, und trotzdem glaube ich, wird der VfB und die Tatsache, dass das Spiel in Stuttgart stattfindet, ist ein Riesenpfund. Wird der VfB am Ende die größere Qualität, die auf seiner Seite ist, eigentlich auf den Platz bringen müssen. Philipp hebt den Finger.
Ich war am Montag in Calw, oder in Calw-Wimberg besser gesagt.
Zu Beginn die besten Geschichten.
Pub-Quiz zu machen mit dem VfB. Gemeinsam machen wir ja diese VfB im Ländler-Tour, wo wir mit dem Pub-Quiz rausgehen zu den Fanclubs. Und so waren wir jetzt diese Woche in Calw. Und wie oft oder wie eigentlich immer vor großen Spielen habe ich eine der Kategorien, um die sich die Fragen drehen, bezogen auf das Spiel, das eben ansteht jetzt gegen Freiburg. Ich stelle euch jetzt eine Frage. Und das ist die fünfte Frage aus der Kategorie gewesen. Ich bin gespannt, ob es einer von euch beantworten kann.
Ich höre.
In der Stuttgarter Fanszene gibt es ein legendäres Spruchband oder Banner, das schon mehrmals in Spielen gegen den SCF zum Einsatz kam. Was ist auf ihm zu lesen?
Mir fällt jetzt spontan nur das Finale Band
auch.
Ein.
Mir auch.
Ist es das?
Genau. Finale, dieses riesengroße Finale-Banner, erstmals, wenn ich es richtig weiß, zum Einsatz gekommen, 2013 im Halbfinale gegen Freiburg.
Richtig.
Danach ging es ins Finale, verloren gegen die Bayern. Könnte dieses Jahr sich wiederholen. Und danach kam es mehrfach zum Einsatz. Einmal sogar haben sie es durchs Stadion wandern lassen. Also, ja, es wurde quasi rumgetragen durch die Arena, mehr oder minder, ganz logischerweise Auswärtsblock. Schwierig, aber dieses Ding, Leute, ich wette meinen Hintern drauf, dass die das vorbereitet haben, dass das bereit liegt.
Natürlich.
Und dass es zum Einsatz kommen wird am kommenden Donnerstag.
Es kribbelt schon total, es ist Wahnsinn, dabei ist es eigentlich noch eine Woche hin. Selten erlebt sowas. Von unserer Euphorie versuchen wir jetzt nochmal den nüchternen Blick auf einzelne Akteure. Bitteschön.
Der Mein VfB Gegnercheck. Unser Blick in die Datenbank.
Ich hatte eigentlich da nur Artubolo stehen, ja. Aber da ihr mir jetzt schon seit diesem Bayern-Part diesen Flow ins Ohr gesetzt habt, von wegen, wer spielt nicht und Startelf-Chancen und so weiter, gehe ich jetzt einfach nur mit den Freiburger Torhütern, weil möglicherweise steht Florian Müller im Tor, ja.
Oh.
Aber, weil der ist ja der Pokalkeeper. Ich glaube, der hat bisher alle Pokalspiele für sie gemacht.
Und der hat ihn bei der Hertha Elfmeterschießen gewonnen, ne?
Genau. Ähnlich wie es Fabi Bredlow beim VfB gemacht hat. Ich kann trotzdem, also egal wer im Tor steht, ist er, finde ich, ein sehr, sehr wichtiger Protagonist, logischerweise. Torhüter sind das immer, aber Artubolo, ich halte ihn für den besten deutschen Torhüter. Gemessen an dem, was auch zukunftsperspektivisch da noch drin ist, ja. Für mich eigentlich gesetzte Nummer 1 bei der WM, aber ja, die Geschichte mit dem Herrn Nagelsmann, die wird nichts mehr mit uns zwei. Und er ist einfach ein herausragender Torhüter, aber immer für einen Patzer gut. Ja, deswegen jemand, den man im Blick behalten sollte. Und bei Müller ist es genau diese Fähigkeit, im Elfmeterschießen dann doch Dinge zu machen, die man vielleicht nicht von ihm erwartet. Er war ja in Stuttgart, auch als Nummer 1 hier in Stuttgart eingekauft, hat diesem Druck nicht standgehalten, immer wieder gravierende Patzer drin gehabt. In Freiburg ist er jetzt wieder im zweiten Glied, hinter Artubolo, aber eben einfach ein Keeper, der dann doch in der Lage ist, bei so einem Elberknallen, wenn es da 5 bis x Schüsse auf meine Bude gibt, dann bin ich halt doch in der Lage, da ein, zweimal Außergewöhnliches zu tun. Und auch deswegen muss man ihn dann im Auge behalten, sollte er spielen.
Ja, spannend. Ich finde echt, ich bin gespannt, was die Freiburger machen, wen sie ins Tor stellen, weil Flo Müller ist wirklich ihr ausgewiesener Pokal-Torhüter, auch schon, wie gesagt, Elfmeter hält. Was sie da jetzt machen, so oder so wird es total eine spannende Personalie aus VfB-Sicht, weil Artubolo hat, ich würde fast sagen, schon so einen kleinen Demirovic-Komplex und bei Flo Müller müssen wir auch nicht drüber reden, VfB-Vergangenheit hast du gerade gesagt. Soll ich mal machen oder willst du, Felix? Mach du mal.
Ich mach mal und ich habe einen gewählt, um wieder fast die die Verbindung so ganz am Anfang herzustellen, ein gefühliges Ding genommen mit Grifo, weil irgendwie immer ein Kandidat gegen den VfB, ob es jetzt bei Hoffenheim ist, ob es bei Freiburg ist. Und es hat sich auch mehr oder minder bestätigt. Die letzten 8 Spielen gegen den VfB, alle für Freiburg, hat er 2 Vorlagen und 3 Tore gemacht. Also der ist durchaus einer, der da gerne mal trifft. Gerade in so Saisons, wo es schlechter lief, wo du unten gucken musst. Beim VfB, da hat er gerne mal einen reingedrückt. Vor allem aus den Saisons kommen diese Scorer. Und auch da, Thema Elferbolzen von Philipp vorhin, geteilt 3. Platz der meisten verwandelten Elfmeter mit 4 Stück in der Liga aktuell, was ja auch beim VfB ein Thema ist, aber eben auch mögliches Elfmeterschießen, einer, der ihn vermutlich machen wird.
Ja, und ich glaube, dass seit schon einigen Freiburg-Spielen immer einer von uns, ich glaube schon jeder hatte einmal Grifo mindestens, aber den kannst du einfach auch nicht außer Acht lassen, auch da nochmal, ey, dieses Spiel Celta Vigo, er schießt dieses 1-0, reißt da das ganze Stadion mit, ja, solltest du verhindern, den in den Griff zu kriegen. Aber immerhin zuletzt hat es der VfB ganz ordentlich hinbekommen. Ich habe einen Spieler rausgesucht, womit ich habe vorher, als Philipp Meisel seinen Player to Watch gegen Bayern vorgetragen hat, bin ich kurz stutzig geworden, weil Philipp, du meintest, der beste deutsche Verteidiger ist Jonathan Tah. Kann man schon sagen. Ich finde, dass der momentan beste deutsche Verteidiger Matthias Ginter ist.
Das kann man auch so sagen.
Momentan wirklich in Riesenform. Von seiner blonden Haarpracht muss ich jetzt nicht unbedingt sprechen. Das muss er selbst wissen, wie er da rumläuft. Aber ich finde, leistungstechnisch momentan eine 1 mit Sternchen. Sorgt auch dafür, dass die Freiburger ja in dieser Saison wirklich ganz, ganz oft mit diesen ganz schmutzigen 1-0-Siegen in der Liga durchkommen. Beim VfB-Spiel nur durch einen Distanzschuss von Demirovic bezwungen worden. Ich finde tatsächlich in dem Fall sogar berechtigt, dass bei Matthias Ginter auch noch über eine mögliche WM-Teilnahme gesprochen wird. Ich fand den schon immer gut. Ich fand natürlich nicht ganz, also der Weg nach Dortmund war wahrscheinlich auch nicht der allerklügste für seine Karriere. Dann wieder für viel Geld nach Freiburg zurückgewechselt. Also da soll mir keiner immer dieses Gerede von den ach so sympathischen, demütigen, sparsamen Freiburgern. Die haben für Matthias Ginter richtig Asche auf den Tisch gelegt, ja. Aber die war er offensichtlich auch wert, weil er ist der absolute Abwehrchef und für mich momentan, vielleicht sogar in der Form seines Lebens, wird echt, die Nuss musst du knacken, da wird die VfB-Offensive gefordert sein, aber ich bin überzeugt, dass auch ein Matthias Ginter möglicherweise vor dem Druck der Cannstatter Arena an einem Donnerstagabend unter Flutlicht möglicherweise auch den einen oder anderen Patzer hinlegen kann. Aber echt stark drauf momentan.
Ich finde ihn ja immer dann besonders gut, Felix, wenn genau diese Abneigung zu oft zutage tritt. Ja, ja. Ja. Dann ist Christian in diesen Aufnahmen immer, ja, genau, da ist er besonders gut. Muss man halt hinhören, dann muss diese Nuancen dann schon, aber ist gut.
Der Mein VfB Kicktipp zwischen Brustring und Bauchgefühl.
Tipps. Vielleicht vorweg direkt, um das abzuräumen, die Quote von Bet365 Sportwetten sieht in dem Fall den VfB schon als sehr deutlichen Favoriten. In dem Fall 1,6 für einen Heimsieg, 4,1 für einen Unentschieden, also dass es dann eben in die Verlängerung geht, und 5,0 für einen Auswärtssieg des SC Freiburg. Philipp, so, sag ich mal, pessimistisch du mit Blick auf das Bayern-Spiel warst, so euphorisch fast klingst du mit Blick auf das Pokalspiel. Was ist dein Tipp?
Ja, aber davon ist ja mein Ergebnis nicht geleitet. Also Euphorie, klar, ich freue mich auf das Spiel, weil die Atmosphäre, es gibt nichts Besseres, Mann. K.O.-Spiele im Pokal, Halbfinale, Finale, das ist einfach geil. Aber ganz nüchtern betrachtet wird das eine klare Angelegenheit aus Stuttgarter Sicht, denn der VfB gewinnt das 2-0. Und zwar nach 90.
Okay.
Sehr schön. Ich mache die Zeitreise mit zurück zu 2013. Die Parallelen hatten wir vorhin schon. Halbfinale Freiburg, Finale möglicherweise die Bayern. Und damals auch nach 90 entschieden. Damals war es ein 2-1 und darauf gehe ich auch diesmal.
Ich habe, auch wenn es nie so weit kam, glaube ich, in dieser Pokalrunde fast jedes Mal oder fast in jeder Pokalrunde auf Verlängerung getippt.
Das ist witzig, ja.
Es kam nie so weit, aber trotzdem hat, ich bin ja da so ein bisschen abergläubisch, der Tipp an und für sich hat der Glück gebracht, ne? Also bleibe ich dabei.
Ah, clever.
Ich sag auch 2-1, allerdings nach Verlängerung für den VfB. Und ja, wie Philipp schon angekündigt hat, das Ziel ist natürlich, dass neben der U19, die sich schon fürs Pokalfinale am 22. Mai in Potsdam im Karl-Liebknecht-Stadion qualifiziert hat, dass eben die Profis nachziehen und das ein unfassbares Wochenende wird, aber Schritt für Schritt. Erst stehen die Bayern an, dann kommt der SC Freiburg, aber Fakt ist, die nächsten Tage werden für jeden VfB-Fan, glaube ich, ganz besonders werden. Was nicht so besonders ist, ist generell unsere Tippleistung, aber das, da sage ich nichts Neues. kicktipp.de/meinVfB, ich gucke da schon gar nicht mehr rein.
Man muss auch mal im Mittelfeld mitschwimmen können, ja? Also.
Ich mache genau das, was du vorher gesagt hast, so irgendwo um die goldene Ananas mit tippen. Ja.
Kannst auch leer lassen, letzten Spieltage, ja. Merkt keiner.
Ja, hoch gewinnen wird man das Tippspiel nicht mehr, Männer. Also das ist klar. Ja. Ja.
Aber vielleicht muss auch ein Gurkentipp mal erzwungen werden, um Felix Mahler zu zitieren. Ja.
Schön.
Schauen wir mal.
Der denkwürdige Donnerstag wird es zeigen.
Gebt uns gerne für dieses teils gehaltvolle, teils inhaltsleere Gelaber gerne Sternchen auf allen möglichen Kanälen und Plattformen. Folgt uns unter @meinVfB. Ganz im Ernst, wir freuen uns weiterhin, uns haben auch weiterhin noch Nachrichten erreicht rund um die 400, die haben sich manche Fans auch echt nochmal so später noch im Verlauf, ist ja immerhin auch ein über 2-Stunden-Riemen später nochmal zu Gemüte geführt, sich bei uns gemeldet, freut uns weiterhin total, dass wir da echt so viel Liebe von euch zurückgespielt bekommen. Ich habe sogar beim Heimspiel ein Bier ausgegeben bekommen. Das fand ich besonders cool. Kam tatsächlich ein Sitznachbar von der Reihe hinter mir und gesagt, hier auf die 400. Fand ich toll.
Compliance.
Ich habe es natürlich meinen Freunden weitergegeben.
Natürlich, Christian, natürlich.
Meldet euch weiterhin bei uns info@meinvfb.de, auch für sonstige geografische Hinweise. Jederzeit sind wir da für euch erreichbar. Und ich würde sagen, das war doch dafür, dass es ein früher Donnerstag war, hoffentlich ganz launig. Philipp hat noch was.
Ja, den üblichen Rausschmeißer mit freundlichem Hinweis von unseren Kollegen aus dem Lesermarkt. stn.de/Trikot. Bis zum 16.05. läuft da eine spezielle Abo-Aktion. Ihr zahlt einen Einmalpreis für ein Jahresabo. 99 sind das. Euro. Nicht Kaurimuscheln oder was auch immer, aber Euro. Dafür bekommt ihr ein aktuelles VfB-Trikot im Wert von 95 Euro. Also stabiler Preis eigentlich für das, was wir da so bieten. Ihr bekommt dadurch einfach unseren vollen Content. Also alle Plusstücke, alle Artikel im Web oder in der App könnt ihr lesen und zusätzlich natürlich der Zugang zu der kompletten Mein VfB-Welt. Das alles gibt's unter scn.de/Trikot. Guckt da mal gerne vorbei und schließt so ein Ding ab. Hilft uns weiterhin für euch hier Woche für Woche so ein Content hinzustellen.
Packen wir euch in die Shownotes und was soll ich sagen, Männer, die Sonne schaut raus.
Die Sonne scheint.
Die Menge tobt und wartet auf ein Lilientor.
So ist es. Eines der besten Lieder im deutschen Fußball überhaupt.
Nächstes Jahr vielleicht.
Ja, genau. Nächstes Jahr vielleicht. Ja.
Uneingeschränkt das Beste. Also da würde ich mich tatsächlich drauf freuen. Bevor wir hier weiter alles in Grund und Boden singen, machen wir das Ding zu. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Felix Mahler.
Vielen Dank, hat großen Spaß gemacht.
Philipp.
Heute war launig, sage ich mal. Ja?
Absolut. Die Gurken müssen erzogen werden. Das bleibt für mich hängen in dieser Woche. Bis nächste Woche. Ciao.
Das war der Podcast, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung. Wir freuen uns über Likes und Kommentare. Wenn ihr Anregungen, Lob und Kritik habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an info@meinvfb.de. Ihr hört eine Produktion der MHS Digital GmbH. Unsere Hosts sind Christian Pavlitsch, Felix Mahler und Philipp Meisel. Für die Audioproduktion ist Marian Hepp verantwortlich. Die Sprecherin bin ich, Mira Vesper von Hitradio Antenne 1. Redaktionell verantwortlich ist das Thementeam Sport der Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung. Den Podcast gibt es überall da, wo es Podcasts gibt. Alle aktuellen Folgen und weitere Inhalte rund um den VfB Stuttgart findet ihr auch auf YouTube sowie auf stuttgarter-nachrichten.de und stuttgarter-zeitung.de.